Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Kazala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Ja, das stimmt. Herzlich willkommen zu Echo, dem Talkformat auf der 100,0. Normalerweise begrüße ich jetzt einen Künstler, Comedian, Politiker etc., aber heute ist das alles ein bisschen anders. Wir machen heute eine Spezialsendung zum Thema 100 Jahre Universität zu Köln. Mit dabei sind heute unter anderem AStA-Experte Aaron Wilming, Pressesprecher der Uni Köln Dr. Honecker und USB-Direktor Dr. Neuhausen. Jetzt spulen wir aber erstmal in der nächsten halben Stunde ein bisschen zurück und schauen in die Historie der Universität zu Köln zurück. Und das mache ich mit Professor Knoch, Historiker für neuere und neueste Geschichte hier an der Uni Köln. Guten Tag, Herr Knoch.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Dann steige ich doch mal direkt ein und schlüpfe in die Rolle des ahnungslosen Studenten, Professor Knoch. Wieso feiern wir denn jetzt erst 100 Jahre Uni Köln? Die müsste ja eigentlich schon älter sein. Ich habe auf ihrer Projektseite 100jahreuniköln.de ist es, glaube ich, schon gesehen. Gute Ideen seit 1388. Das ist also das offizielle Gründungsdatum.
Die Universität zu Köln hat sich vor einigen Jahren dieses Motto gegeben, 1388, gute Ideen. Wenn man Sweatshirts und andere Dinge kauft, steht das ja auch groß drauf, schafft man sich eine eigene Tradition. Tatsächlich ist die 1388 als eine der ältesten Universitäten Europas gegründete Universität hier in Köln 1794 im Zuge der französischen Besetzung des Rheinlands geschlossen worden und war dann über 120 Jahre lang als Universität nicht existent. Es gab eine ganze Reihe von Versuchen im Laufe des 19. Jahrhunderts, das auch wieder zu aktivieren, höhere Bildung nach Köln wiederzubringen. Die Bonner hatten schon seit 1816 wieder eine Universität und dann braucht es halt eine Zeit und viel Politik, bis dann 1919 die Universität zum zweiten Mal gegründet wird.
Okay, und deswegen ist das jetzt das 100-jährige Jubiläum von der neuen Universität zu Köln quasi.
Richtig, das ist ein Begriff, den die Gründungsväter und Gründungsmütter, jedenfalls diejenigen, die sich da um 1900 Gedanken gemacht haben und vor allem dann während des Ersten Weltkriegs überlegt haben, wie kriegen wir eigentlich eine Universität nach Köln, gesagt haben, wir wollen eine neue Universität. Und in der Tat ist die Universität 1919 auch mit einem anderen Ansatz gegründet worden. Man wollte halt nicht sowas Verstaubtes, Altes begründen, sondern sagen, das ist eine moderne, florierende Großstadt, dazu brauchen wir auch eine passende Universität.
Und das war im Endeffekt schon an dem Standort, wo sie jetzt quasi immer noch ist. Also hier in Köln, Universitätsstraße, das war schon so ungefähr noch der Standort oder hat sich das komplett geändert?
Der erste Standort war die alte Handelshochschule, die 1901 gegründet worden ist. Auch eine der ersten Einrichtungen dieser Art, die vor allem für eine ja wissenschaftlich fundierte Ausbildung von Kaufleuten gedacht war. Ne? Köln als Handelsstadt, als Wirtschaftsstadt, da haben sich die Stadtbürger gedacht, wir brauchen da tatsächlich auch eine fundiertere Ausbildung, geht nicht mehr alles nur mit Praxis. Also wurde 1901 die Handelshochschule gegründet, die ist heute ja noch in der Südstadt, das ist da, wo die TH untergebracht ist. Und dann hat man in den 20ern die Universität expandiert. Die ist ja eine Universitätsgründung der Stadt, also die Stadt Köln gründet diese Universität, hat dann entsprechende Liegenschaften vorgehalten und das ist der Raum, in dem sich die Universität jetzt heute hauptsächlich befindet. Das Hauptgebäude am Albertus-Magnus-Platz wird in Mitte der 20er Jahre geplant und 1934 nach einigen Jahren Bauzeit und Verzögerung dann eröffnet.
Okay, um die Kriegszeit geht's gleich noch. Jetzt wollen wir natürlich erstmal auf das Projekt aufmerksam machen, weil wir machen ja nicht nur eine Spezialsendung zu 100 Jahre Universität zu Köln, sondern Sie leiten auch so mit ein Projekt, das denselben Namen trägt. Das können Sie uns ja vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen. Was steht bei diesem Projekt halt im Fokus? Weil wenn man auf 100 Jahre Universitätsgeschichte zurückblickt, muss man sich ja irgendwelche Kernthemen quasi aussuchen. Was ist das bei dem Projekt?
Vor gut 3 Jahren hat sich die Universitätsleitung überlegt, was machen wir aus dem Anlass? Das ist auch wichtig, weil das nochmal so einen Zusammenhang der Entwicklung zeigen soll. Was ist in den 100 Jahren tatsächlich passiert? Und Neuzeithistoriker, die Kollegen Ullmann, Jessen und ich haben dann argumentiert, es gibt bestimmte Themen, die sind in der bisherigen Forschung auch nicht ausreichend behandelt worden. Etwa die Situation der Universität im Nationalsozialismus, die unmittelbare Zeit nach dem Nationalsozialismus oder auch die 60er, 70er Jahre als Zeit des studentischen Protestes, wo sich die Universität verändert. Und herausgekommen ist ein Projekt mit mehreren Bausteinen, wozu auch die Erarbeitung einer Gesamtgeschichte, so eine Chronik gehört, 100 Jahre Universität, sehr anschaulich, breites Publikum. Auf dem anderen Ende einander ergänzend. Gibt es eine Forschergruppe, die sich mit vier Themen beschäftigt. Wie entwickelt sich das Selbstbild der Universität über die 100 Jahre? Also was kann man zum Beispiel in den Rektoratsreden immer wieder finden? Die werden ja bis heute gehalten. Mhm. Und drei Themen, die Berufungspolitik in den 20er, 30er Jahren, die Verflechtung von Staat, Wirtschaft und Universität bis in die 50er behandeln.
Also Berufungspolitik, was kann ich mir darunter vorstellen?
Jetzt wie kommen die Professoren an die Universität?
Okay, gut.
Also eine schlichte Frage, aber natürlich absolut zentral. Universität, heute natürlich Professoren, Professorinnen auch immer noch wichtig, aber damals muss man sich vorstellen, die Ordinarien, die da berufen wurden, die haben schon die Universität auch über Selbstverwaltung, über die Schwerpunkte, die gesetzt waren, über Personen natürlich auch in hohem Maße geprägt, gerade so eine junge Universität. Und die Frage hinter dem Projekt ist, was passiert damit in den 20er, 30er Jahren? Wie kommen die eigentlich hierher? Warum ist Köln attraktiv zum Beispiel?
Und wie war das dann? Ich meine, man ist ja aus dem Ersten Weltkrieg nicht wirklich, also schon sehr lediert halt, sag ich mal, herausgegangen nach dieser Niederlage. Und dann ist es ja eigentlich nicht direkt der erste Gedanke 1919, ein Jahr nach Kriegsende, wir gründen jetzt eine Universität. Also, dass das überhaupt wirtschaftlich möglich war und wie ist man dann daran gegangen? Weil ich meine, diese Last dieses Vernichtungskrieges, das muss ja noch irgendwie präsent gewesen sein, oder nicht?
Gibt die längere Vorgeschichte, Mitte des 19. Jahrhunderts und dann immer wieder Anläufe. Die Familie Mevissen, der Gustav Mevissen als auch reicher Kölner, der Geld bereitstellt und sagt, also mach da mal was mit. Und dann gibt's aus der Handelshochschule heraus den damaligen Direktor der Handelshochschule, Christian Eckert, der es schafft, Adenauer als jungen Bürgermeister der Stadt auch für diese Idee zu gewinnen. Und der Adenauer hat ja so die Vision, die er im Weltkrieg letztlich auch in der Situation mit entwickelt, was machen wir, wenn der Krieg vorbei ist? Der Erste Weltkrieg, was machen wir? Wir müssen Köln zu einer modernen Großstadt weiterentwickeln. Mhm. Und er hat ja eine Fülle von Projekten in der Zeit, kann man an vielen Stellen der Stadt gut erkennen. Und dazu gehört auch die Universität. Das ist ein Stück weit auch eine Schauseite der Stadt. Das ist aber auch klarer ökonomischer Faktor. Ne? Wir müssen die Stadt weiterentwickeln. Und die beiden tun sich zusammen und dann ist das schon während des Ersten Weltkriegs. 15, 16, 17, 18 verhandeln die, führen Gespräche. Vor allem müssen die preußische Landesregierung, das preußische Bildungsministerium davon überzeugen, mhm. dass Köln eine Universität braucht. Denn entscheidend ist formal die preußische Landesregierung. Das Geld muss von der Stadt kommen. Und es gelingt Adenauer, die Stadtversammlung davon zu überzeugen, dass so eine Universität nicht so teuer ist, wie alle denken.
Und davor kann man sich das quasi so vorstellen, dass im 19. Jahrhundert Köln auf akademischer Basis gar keine Rolle gespielt hat. Ne? Das haben Sie ja eben schon gesagt, Bonn hatte quasi schon eine Universität, Köln hatte es nicht. Köln war zwar eine Handelsstadt und auch ja relativ groß, aber hatte akademisch quasi gar nichts zu bieten.
Teilt es mit anderen großen Städten wie Hamburg und Frankfurt, die haben auch keine Universität. Hm. Die hatten auch vorher, also Hamburg hatte auch vorher nie eine Universität. Und zur gleichen Zeit werden auch in Leipzig beispielsweise, ne, alle Merkmale, große Städte, viel Handel, die versuchen alle solche Hochschulen und daraus Universitäten zu gründen. Die Frankfurter sind ein bisschen früher dran, die Hamburger auch. Und dann sagen die Kölner, so, wir jetzt aber auch. Und die große Konkurrenz ist tatsächlich Bonn.
Und jetzt haben Sie schon erzählt, dass Adenauer da einen ganz großen Einfluss drauf gehabt hat. Jetzt ist es ja so, dass Adenauer vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg da ja wahrscheinlich einen federführenden Einfluss auch drauf gehabt haben muss, als erster Bundeskanzler. Und wie hat sich denn die Zeit des Zweiten Weltkriegs dann auf das Universitätsgeschehen ja ausgewirkt? Wir hatten mal hier den Historiker Karl Dietmar, der quasi die Entnazifizierung beziehungsweise die vielleicht etwas misslungene Entnazifizierung im universitären Betrieb mal in einem Buch aufgearbeitet hat. Wie hat sich der Zweite Weltkrieg denn so auf dieses universitäre Geschehen ausgewirkt und was hat Adenauer da so besonders gemacht? Weil dem widmen Sie ja schon einen Fokus in Ihrem Projekt.
Es gibt tatsächlich ein Buch, das auch schon vorliegt, das die Rolle der Familie Adenauer zur Universität zu Köln beleuchtet. Und da kann man gut sehen, da waren wir uns auch nicht so sicher, ne? Was macht der Adenauer nach 45? Da ist er Bundeskanzler, nicht mehr für Köln zuständig. Und das ist ja immer so ein Problem, kann man die Stadt, aus der man kommt, dann besonders fördern. Und so ein Ergebnis ist, naja, so richtig direkt kann man da jetzt keine Einflussnahme zugunsten der Stadt oder der Universität feststellen. Da ist die Rolle dann durch die Familie, durch die Söhne, Enkel, das setzt sich fort, die in der Stadtversammlung relevant sind. Die Universität bleibt, auch bis 1954 bleibt die Universität eine Einrichtung der Stadt. Das ist bemerkenswert, weil die allermeisten Universitäten Einrichtungen des Landes sind. Mhm. Die Universität zu Köln bleibt bis 1954 alleine durch die Stadt finanziert und dann wird das so teuer. Bildungsreformen und so weiter, Studierendenzahlen expandieren, dann muss das Land die Finanzierung übernehmen.
Ja.
Und auch das ist, wenn man so will, eine Folge des Zweiten Weltkriegs. Aber zu der Frage, was passiert mit dem Zweiten Weltkrieg? Erstmal 1933 ist eine wichtige Zäsur. Eine letztlich weltoffen gedachte, auch durchaus pluralistisch aufgestellte Universität. Da gibt es Professoren, die sind Sozialisten, die sind christlich orientiert, die haben einen jüdischen Hintergrund. Das war in der Anfangsphase sehr wichtig. Die machen vergleichsweise moderne Dinge damals. Sozialwissenschaften wird hier in Köln gemacht. Das gibt es kaum an anderen Universitäten. 33 ist ein wichtiger Einschnitt. Zum einen, weil ein großer Teil, etwa 20% der etatisierten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, also Professorinnen und also Professoren, von der Hochschule vertrieben werden, aus politischen Gründen oder rassistischen Gründen. Und dann kann man feststellen, dass es an vielen Stellen auch sowas wie eine teilweise Nazifizierung der Universität gibt. Immer mehr Fächerfälle, Professoren, Lehrende, die Dinge machen, die dem Regime nützen, die im Sinne der Weltanschauung des Regimes sind. Komplexes Feld, viele, die sich davon auch zurückhalten, längst nicht alle sich dem Regime andienen, aber sehr, sehr viele tun das und unterstützen das und manche auch sehr, sehr aktiv. Mhm. Das wird während der Kriegszeit eher mehr, weil Rüstungsforschung relevant wird, Universitäten sich da auch platzieren müssen. Es gibt eine Reihe von Instituten, die da entstehen. Und was macht man damit nach 1945? Das erste ist, dass man sagt so, wir versuchen hier die Universität nochmal neu zu definieren. Und wir sagen, das ist ein sagt der Rektor, der damalige Rektor Kroll, sagt, die Universität ist ein Raum christlicher Werte.
Und das klingt schon nach Friedensklausel.
Das klingt ein bisschen nach Befriedungsklausel.
Nach Befriedungsklausel, ja.
Befriedungsklausel, weil sich dahinter natürlich ganz viele, sagen wir mal salopp, verstecken können. Mhm. Da können sich richtige Nazis drunter verstecken, Profiteure, da können sich auch die drunter verstecken, die sagen, ja, also wir haben dem Regime ja auch tatsächlich widerstanden oder uns dem nicht so angedient. Das schafft eine breite Integrationsformel, die macht Köln aber eher auch zu einem konservativen Ort. Mhm. Da wird das Katholische sehr stark betont und das ist auch die Grundlage dafür, das ist dann wiederum typisch für die meisten deutschen, für fast alle deutschen Universitäten, dass so eine richtige personelle Säuberung hier auch nicht stattfindet.
Also im Endeffekt die Nazifizierung, so wie das Karl Dietmar damals in dem Interview auch gesagt hat, ist so wie eigentlich überall in Deutschland sehr schwierig halt durchzuziehen. Was war denn jetzt, also Sie haben jetzt schon 1933 und 1954 so als Ankerpunkte quasi genannt. War quasi 1933 oder 54, als es dann aus den Händen der Stadt in die Hand des Landes halt quasi ging, war das so der größte Einschnitt so in den letzten 100 Jahren oder was war so Ihrer Meinung nach der allergrößte Einschnitt? Okay, da hat sich die Universität einmal um 180 Grad wenden müssen und neu definieren müssen.
Das kann man gar nicht auf ein Jahr festlegen. Formal ist das so 1919 die Gründung, 33 NS. 34, 54, aber die 60er, 70er Jahre, Beginn schon in den 50ern, sind so ein langgestreckter Zeitraum, mhm, wo die Universität extrem expandiert. Also von 10.000, 15.000 Studierenden auf Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er, weit über 40.000. Das sind Studierendenzahlen, die Universität jetzt auch hat. Und man kann da sehen, damit haben die alle auch nicht rechnen können. Die Raumsituation entwickelt sich ziemlich schnell als völlig unzureichend. Mhm. Es gibt einen Masterplan. Der Masterplan wird Ende der 50er, Anfang der 60er aufgestellt. Viele Bauplanungen, also all die Bauwerke, die man jetzt so sehen kann. Die UB-Bibliothek, das Hörsaalgebäude, wo wir drauf gucken und sagen, naja, also war auch schon mal schöner. Mhm. Die sind in der Zeit geplant worden. Die werden geplant, die werden gebaut. Und dann weiß man, sobald die fertiggestellt sind und schon vorher, die reichen auch nicht aus.
Ich wollte es gerade sagen, also seitdem ich an der Uni Köln studiere, also inzwischen nicht mehr, ich habe es geschafft, ist fertig geworden, aber jetzt waren 5 Jahre und da war eigentlich die Universität eine komplette Baustelle. Also jetzt ist ja gerade hier ein neues Gebäude neben dem WISO-Gebäude quasi entstanden, wo ja wieder ein bisschen Kapazitäten geschaffen werden, aber Sie hätten jetzt gesagt, so 50er, 60er fängt das an, immer mehr Gebäude werden gebaut und es reicht aber nicht. Also es kann nicht Schritt halten mit dem Studierendenzahlen, die halt explodieren.
Also der Bund und die Länder, auch NRW, haben in den 60er, 70er Jahren großes Interesse daran, dass es mehr Studierende gibt. Mhm. Die Universitäten müssen sehen, wie sie damit zurechtkommen. Es gibt Bauprogramme, Ausbauprogramme. Nur irgendwann merkt man, das reicht nicht. Und gleichzeitig kommt kein Geld mehr vom Land. Mhm. Das heißt, für 2-3 Jahrzehnte ist dann aus verschiedenen Gründen an den meisten Universitäten Baustillstand. Und das sind so die Situationen, wo in den 80ern auch viele Studentenproteste jetzt nicht mehr primär politisch, sondern vor allem wegen der Studienbedingungen stattfinden. Gibt's in Köln auch. Das hat dann im Endeffekt ja auch was mit Unterbringung zu tun. Wo wohnen die Studenten? Genau gleiche Misere. Reicht auch alles nicht aus. Viel zu teuer.
Ja.
Und dann gibt's
heute nicht wirklich anders.
Heute nicht wirklich anders. Damals aber war es letztlich auch durch diese rasante Expansion der Studierendenzahlen stark verdichtet. Ne? Und gleichzeitig passiert eben nichts mehr im Bauen. Und das ändert sich in Köln ab Anfang der 2000er Jahre. Dann gibt's Hochschulsonderprogramme, Gelder, die auch in Bauten investiert werden können. Das ist auch eine Entscheidung zu sagen, wir brauchen einfach eine verbesserte Infrastruktur, damit die Köpfe, von denen wir wollen, dass sie sich bilden, auch die richtigen Räume dafür haben.
Ja, und Sie haben jetzt schon gesagt, also es hat ja im Endeffekt den Anfang hat es ja genommen bei der TH, die ja da heute noch steht, wo es damals dann quasi als Handelsuniversität eröffnet wurde. Wie lang, also das jetzt müssen jetzt nicht jedes einzelne Gebäude durchgehen, aber der Bertus-Magnus-Platz ist dann in den 50ern entstanden, was haben Sie eben gesagt? Also wie lange existieren so diese einzelnen Gebäude auf der Universitätsstraße? Das ist ja so ein bisschen das Epizentrum von der Universität.
Den Campus fängt man in den 20er Jahren an zu planen und da ist die Stadtoberhäupter und Adenauer auch so, dass sie sagen, naja, wir brauchen erstmal ein neues Hauptgebäude, das reicht da an der Handelshochschule nicht. Wir brauchen ein neues Hauptgebäude, da kommen erstmal alle Fakultäten rein. Und kann man sich heute gar nicht vorstellen. Mhm. Die Universität war das Hauptgebäude.
Ja.
Und dann war aber gleichzeitig auf der gegenüberliegenden Seite, wo also heute das Philosophikum steht und das Hörsaalgebäude ist, da hat man das Gelände nur verpachtet, sodass man als Stadt Zugriff darauf hatte, um die Universität zu erweitern.
Okay.
Und dann gibt's in Lindenthal ja bis heute damals schon auch die alte Klinikgebäude. Und der Gedanke war letztlich, man schafft ein großes Stadtviertel, das komplett Universität ist. Und das Tolle ist, in den 60er Jahren haben die noch die Vision, wir kriegen das hin, das komplett verkehrsberuhigt zu machen. Gut, das Krankenhaus im Weihertal steht im Weg, ein paar andere Häuser. Aber der Gedanke ist, es gibt ein richtig eigenes Stadtviertel, das nur Universität ist.
Ja.
Hier sind alle Fakultäten und jede Fakultät hat ihr eigenes Gebäude. Und das ist eigentlich ein Vorbild, das man sehr stark auch vor allem aus amerikanischen Kontexten kennt. Das versuchen die ja umzusetzen. Es gibt so einen Masterplan, so tolle Visionen letztlich auch. Man baut eine neue Autobahn, damit auch die Leute alle mit ihren Wagen, und dann muss man Parkplätze bauen, alles durchgeplant. Teile davon werden realisiert, das verzögert sich, das Geld kommt nicht, und dann wird dieser Masterplan nicht komplett umgesetzt.
Mhm. Und deswegen, in welchem Jahr sind wir jetzt so ungefähr?
Das ist also in den 60ern, muss man sagen.
Okay,
in den
gut.
60ern, und dann stoppen letztlich die großen Baumaßnahmen, stoppen Anfang der 70er Jahre. Das große Klinikum wird 1974 nur zum Teil fertiggestellt und dann dauert es 15 Jahre, bis der Rest des Gebäudes fertiggestellt wird. Und im Grunde, wenn man heute den Hauptcampus sich anguckt, sieht man die Idee. Aber man sieht auch, dass man irgendwann die Idee abgebrochen hat.
Ja, nee, das finde ich auch, das sieht man leider bis heute. Es ist halt schon so, dass Köln halt einfach schlichtweg ein bisschen zu überlaufen ist, um daraus halt eine wunderschöne Universität zu machen. Ich studiere inzwischen in Bonn, da ist es ein bisschen anders, das ist ein bisschen weitläufiger, sage ich jetzt einfach mal so. Wie ist das, also warum ist denn irgendwann kein Geld mehr geflossen? Also das hatte einfach wirtschaftliche Gründe.
Ja, da unterscheidet man inzwischen vor und nach dem Boom, und so die Wende ist 73, 74, sagen die Zeithistoriker, verschiedene Krisenphänomene, und da hat die öffentliche Hand nicht mehr ausreichend oder verfügt nicht mehr über das Geld, um den Universitätsausbau so wie vorher geplant fortzusetzen, spart. Dann gibt es so ein paar Köln-Spezifika, da soll eine neue Grundordnung der Universität im Kontext der Hochschulreform des Landes entworfen werden, und die Universität sagt, ohne jetzt ins Detail zu gehen, sagt die Universität, das machen wir nicht mit. Und dann sagt das Land, gut, dann kriegt ihr auch weniger Geld.
Ja. Dann haben sich tatsächlich die Studierenden Proteste in den 70er, 80er Jahren nicht aus politischen Gründen, sondern wirklich wegen der Studierendenbedingungen. Das kann man sich ja fast gar nicht mehr vorstellen. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass man auch gegen Hochschulgebühren auf die Straße gegangen ist. Also das ist halt auch alles ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Wie kann man sich diese Zeit halt damals vorstellen? Man kennt ja immer nur diese 68er Proteste, wenn es wirkt, also nur die heftigen Bilder aus Dokumentation. Wie kann man sich das jetzt hier an der Uni Köln vorstellen? Es waren einfach jedes Jahr, so wie heute auch noch, tausende Studierende mehr, die gemerkt haben, okay, es wird alles super teuer und es gibt keinen Platz mehr im Hörsaal.
Also erstmal, ich meine, Lebensbedingungen von Studierenden sind ja auch politisch. Insofern finde ich es auch immer schwierig, die Grenze zu ziehen. Und da muss man nochmal tatsächlich in die 60er, späten 60er und frühen 70er Jahre in Köln erstmal zurückgucken. Da gab es lange Zeit das Bild, in Köln ist im Unterschied zu Berlin und Frankfurt nicht so viel passiert. Das ist nicht richtig. Nur Berlin und Frankfurt haben eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Hier hat es eine Fülle von studentischen Protestaktionen gegeben. Gibt im Augenblick ja auch eine Ausstellung im Stadtmuseum, die wir mitgestaltet haben. Pop, Protest und Provokation, wo man auch viele dieser Beispiele gut erkennen kann. Und das zieht sich bis in die 70er Jahre hinein. Da entsteht auch so ein kulturelles Milieu, das eine Art kritische Haltung zu so einer Industrialisierungseuphorie entwickelt. Mhm. Und ich glaube, das ist für Köln auch ganz wichtig, weil da viele Fragen, die so heute Köln als Kulturstadt, Kunststadt, als Stadt der Toleranz aufnehmen, spiegeln sich da auch wieder. Und dann gibt es wieder konkrete Situationen um 1980 und dann tatsächlich im Zusammenhang mit den Hochschulgebühren, wo Studierende sich mobilisieren und sagen, die Zustände sind unerträglich oder das ist eine grundsätzliche Frage und da passiert Mobilisierung. Ich habe ja in Köln auch nicht studiert. Mhm. Ich kenne das dann als Student aus Göttinger Zeiten, wo die Barrikaden schlichtweg von den Studenten auch aufgestellt werden und man damit eben auch die eigenen Lebensbedingungen politisch werden lässt.
Passt eigentlich ganz gut jetzt zu meiner vorletzten Frage. Das ist die Frage, die sich so ein bisschen durch diese Spezialsendung zum 100-jährigen Jubiläum der Uni Köln zieht. Was ist denn Ihrer Meinung nach so, wenn Sie sich jetzt sehr mit der Historie auseinandergesetzt haben, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, vielleicht nicht in die nächsten 100 Jahre, sondern vielleicht in die nächsten 10. Was ist denn da die größte Baustelle für die Universität zu Köln, wo Sie so ein bisschen dran arbeiten müsste? Ist das wirklich, wie wir das schon angesprochen haben, Raumkapazitäten oder ist das was anderes?
Ich glaube, Raumkapazitäten sind wichtig. Das ist eine auch brisante, praktische Frage natürlich. Funktioniert immer dann gut, wenn Geld und Platz da ist. Da ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Das wird auch weitergehen. Da gibt es ja viele Planungen, wenn man das Geld dafür hat. Ich glaube, und das zieht sich tatsächlich durch die 100 Jahre durch, eine Universität mit allen, die dafür verantwortlich sind, von denen, die sie als Rektorat bis hin verantworten, bis hin zu den Studierenden und die sie verwalten, die müssen sich immer gemeinsam überlegen, was wollen wir eigentlich? Und da gibt's immer so widerstreitende Prinzipien. Also wie nah ist man letztlich an einer Gesellschaft, die hochgradig auch davon lebt und existiert, dass es Industrie, Forschung und sowas wie Modernisierung, Entwicklung und Fortschritt gibt, auf der einen Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite ist Universität eben auch immer der Raum, an dem die kritische Reflexion darüber, was passiert in der Gesellschaft, wo wollen wir eigentlich hin, einen zentralen Ort haben muss und auch sollte. Und das ist von Anfang an dieser Universität und seit langem auch insgesamt an den Universitäten, sind das letztlich zwei Richtungen, die den Kern der Universität auch ausmachen.
Mhm. Das war Adenauers Plan quasi auch.
Nee, so weit würde ich
nicht.
Also Adenauer in vielen Ehren, aber da sollte man ihm jetzt auch nicht zu viel zuschreiben. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage für das, was Universität sein kann. Und das muss als, und das hat wieder mit Raum zu tun. Hat die Universität, gibt die Universität als Institution genug Raum und nehmen die, die drin sind, den Raum auch an und umgekehrt wollen die den Raum schaffen, um diese Reflexion auch herzustellen. Man wird diese beiden Prinzipien nie gegeneinander aufrechnen können, nur man muss streitig darüber diskutieren, weil die Universität ein Laboratorium der Gesellschaft überhaupt ist.
Okay, und diese Herausforderung, hoffe ich, kriegt die Universität zu Köln in den nächsten 10 Jahren gut hin, wie auch immer. Ich bin ganz gespannt, wie das sich in den nächsten Jahren entwickeln wird und welche Baustellen da vor allem noch aufgerissen werden. Jetzt als Abschlussfrage, Professor Knoch, im Endeffekt zwei Fragen. Erstmal soll ich, weil ich das in der Redaktion gesagt habe, dass ich ein Historiker, der sich mit der Universität zu Köln auskennt. Warum heißt es Universität zu Köln? Das ist die Frage, die ich dann nicht googeln wollte, aber die ich auch nicht beantworten konnte. Können Sie die ganz kurz auflösen, das Mysterium?
Ja, es ist nicht mehr die Kölner Universität der Stadt, sondern die Universität als Landesuniversität, die in Köln ansässig ist.
Okay. Und bei anderen Universitäten heißt es aber anders.
Ja, die haben ja auch nicht diese spezifische Geschichte, dass die Stadt eine Universität gründet.
Okay, sehr gut. Das ist also das Besondere an der Universität. Jetzt können Sie noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen, weil dieses Projekt 100 Jahre Uni Köln, das leiten Sie ja zusammen mit Kessel und, wie war der andere Name?
Jessen und Ullmann.
Jessen und Ullmann, genau, dankeschön. Und was steht denn da als nächstes an? Ich habe gesehen, es gibt eine App zum Beispiel, wo so Point of Interests, historische Kernpunkte in der Stadt quasi markiert sind, die man sich runterladen kann. Und generell habe ich 100 Jahre Uni Köln auch bei uns auf der Website kölncampus.com verlinkt. Was ist denn da so Ihr Favorit, was man sich nicht entgehen lassen sollte?
Aha, Favoriten. alles Favoriten.
Alles Favoriten.
Ende März machen wir eine große internationale Tagung. Da geht es um Universitätsgründung im europäischen Vergleich. Informationen kann man finden. Dann wird im April diese History-App gelauncht und auch das sehr spannend, weil von Studenten gemacht. Wir werden im Verlauf und begleiten zum Sommer- und Wintersemester in so Vortragsreihen einzelne Schritte der Universitätsentwicklung behandeln. Es wird weitere öffentliche Veranstaltungen geben, wo auch die Produkte vorgestellt werden, zum Beispiel die Chronik. Also da werden wir auch darauf aufmerksam machen. 28. Mai wird da eine Veranstaltung sein. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die wir machen. Da wird man einfach sehen, das ist schon mit viel Aktivität verbunden.
Okay, also genug Angebot gibt es auf jeden Fall. Wir feiern jetzt noch anderthalb Stunden weiter, 100 Jahre Uni Köln, unter anderem gleich nach dem nächsten Song mit Dr. Honecker, dem Pressesprecher der Universität zu Köln und als Moderatorin Janina Schreiber. Am Mikrofon war jetzt bisher für euch Benedikt Schmitz und ich durfte mir tatsächlich einen Song wünschen. Normalerweise dürfen das bei Echo die Gäste. Ich durfte das aber machen und da in den letzten 100 Jahren zwei Weltkriege die Universität ein bisschen aufgerüttelt haben, wünsche ich mir einfach mal einen sehr friedlichen Song und zwar von Hannes Wader und Reinhard May. Es ist an der Zeit. Gleich geht's weiter mit Echo und Dr. Honecker hier auf der 100,0.
Ja, es ist kurz nach 6:30. Ich bin Janina Schreiber und ihr hört Köln Campus auf der 100,0. Und 100, das ist eine ganz gute Zahl, um auf das Thema unserer heutigen Echo-Sendung hier zu blicken. Die Uni, die feiert nämlich 100-jähriges Jubiläum. Ja, für uns ist das ein triftiger Grund, mal darüber zu quatschen. Und einer der Menschen, mit denen wir hier über die Uni reden, der ist jetzt hier im Studio, Patrick Honecker. Hallo, Herr Honecker.
Hallo.
Genau, Ihre genaue Bezeichnung heißt Dezernent für Kommunikation und Marketing, richtig? Mhm. Übersetzt auch Pressesprecher der Uni Köln. Das ist sicher nicht immer ein einfacher Job. Ich habe nochmal in die Statistik geschaut. Gemessen an der Zahl der Studierenden ist die Uni Köln die drittgrößte deutschlandweit. Nur an der Münchner LMU und an der Fernuni Hagen, muss man sagen.
Die gilt nicht.
Ja, die gilt aber fast nicht. Genau, sind mehr Menschen eingeschrieben. Mit so einer zunehmenden Größe, da wächst ja auch die Arbeit. Oder wie würden Sie das einordnen?
Das ist total richtig. Also nur mal zu sagen, als ich angefangen habe, waren wir hier zu zweit. Und dann waren solche Themen wie beispielsweise Digitalkommunikation, das bezog sich auf eine Webseite. Und die Webseite sah wirklich voll 90s aus. Also wirklich ganz altmodisch. Da waren noch bewegte Bilder drauf, so kleine Männchen, die Bauarbeiten machen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und was machen wir heute? Wir haben heute natürlich...
Aber damals gab es schon Internet.
Ja, total gab es, aber es war relativ langsam immer noch. Ja. Nur heute ist natürlich so, wir haben extrem viele Digitalkanäle, weil wir natürlich versuchen, die Studierenden da auch zu erreichen, wo sie sind. Und wie man so schön sagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Sie haben jetzt schon so ein bisschen drauf geblickt, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Sie nannten zwei Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter haben Sie heute?
30 und das sind zwei Abteilungen. Eine heißt Presse und Kommunikation, das ist so die klassische Medienarbeit und das andere ist eben wirklich das Marketing, was sehr viel macht letztendlich für die Dachmarke Universität zu Köln, aber auch viel Kommunikationskonzepte, auch Mediendesign, Gestaltung, Events und Ähnliches.
Und wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Ich meine, Vielleicht ist der berühmteste Pressesprecher, den wir so kennen, Steffen Seibert, von unserer Kanzlerin. Aber ich meine, so einen Tag wie bei ihm sieht Ihr Tag wahrscheinlich nicht aus.
Also ich glaube, Herr Seibert hat ein bisschen mehr Stress als ich. Wenn man so ein ganzes Land nach außen vertritt, ist das was anderes als eine Uni. Also mein Tag sieht so aus, dass ich natürlich auch morgens erstmal scanne, wo ist eigentlich die Universität in den Medien. Nur mal so als Beispiel, wir haben pro Tag ungefähr 120 mediale Impacts, wo die Universität zu Köln genannt wird. In Zeitungen, aber auch in Radio-, Fernsehbeiträgen oder auch im Bereich von Social Media.
Wie viele sind das?
120 pro Tag ungefähr.
120 pro Tag. Und die werden vorher ausgewertet?
Die werden ausgewertet. Wir machen ein Clipping, also eine Medienanalyse, ganz normal und schauen natürlich auch, gibt es irgendwie Themen, die für uns möglicherweise Relevanz haben? Also ist irgendwas kritisch? Beschweren sich zum Beispiel Studierende über irgendetwas? Oder gibt es irgendwelche Themen, die möglicherweise zu einer Krise werden können? Oder sind Themen da, die wir in irgendeiner Art und Weise mit kommentieren müssen?
Und dann? Was passiert mit diesen Ergebnissen?
Ja, zum Beispiel, wir hatten mal so einen Fall, das ist ein schönes Beispiel, wir hatten einen finnischen Studierenden hier, der hieß Jussu Nissula. Jussu Nissula war so ein super Studierender, der wollte hier seinen Double Degree Master machen, hatte vorher irgendwie in Beijing studiert und in London und kam nach Köln. Und der hat einen Blog-Eintrag geschrieben, da stand drin, 8 reasons why not to study in Germany, example Cologne. Also warum man nicht in Deutschland studieren sollte, besonders nicht in Köln. Und der schrieb in 8 Thesen auf, wie schrecklich das hier an der Universität ist und alles total altmodisch. Die Leute sind unfreundlich und ist total unorganisiert. Stimmt natürlich alles nicht. Aber er schrieb das auf. Und wir haben gedacht, verdammt, der Blogbeitrag ist so gut geschrieben, da könnte noch was raus werden. Und tatsächlich, um das kurz zu machen, es hat Zeit Online aufgegriffen, also ein klassisches Online-Medium. Nach Zeit Online wurde das dann plötzlich in Facebook co-kommuniziert. Dann ist der Ast darauf eingesprungen, dann lief es über Twitter. Es gab also so einen richtigen Bass an Informationen und wir mussten darauf reagieren. Wir mussten letztendlich natürlich die Situation verbessern, die er beschrieben hat. Aber wir mussten auch kommunikativ darauf reagieren und sagen, ja, wir können das alles nachvollziehen zum Teil, aber das eine ist vielleicht nicht ganz richtig und das andere verbessern wir jetzt gerade. Und das sind so typische Fälle von Krisenkommunikation, wo ein einzelner Studierender, der was Gutes schreibt, durchaus was die Universität dazu bringen kann, dass sie sich verändern muss.
Das heißt, reden dann Sie konkret mit allen Journalisten und Journalistinnen oder teilen Sie sich das auf? Wie läuft das?
Wir haben insgesamt 3 Pressesprecherinnen. Also das heißt, ich bin der Kopf des Ganzen, aber wir haben auch noch 2 Kolleginnen, also eine Kollegin, einen Kollegen, die mich vertreten. Bei ganz großen Krisen, wir hatten zum Beispiel so einen Fall mal hier, kann man sich vielleicht noch erinnern, an einen Anatomieskandal, der wirklich sehr groß lief, wo letztendlich in der Anatomie bestimmte Leichenteile nicht begraben worden waren und es lief überregional und auch international, dann ist es in der Regel so, dass ich das steuere und auch die meiste Pressearbeit mache. Egal, ob das dann BBC ist, die dann anruft oder ob das dann die Kölner Stadtanzeiger ist, dann muss man vorher ein Wording vereinbaren, dann muss man auch klären, wer in die Öffentlichkeit tritt, was man nach außen sagt, wie man das Ganze verändert. Möglichst viel Transparenz und so schnell wie möglich. Man kennt das, die Journalisten rufen an und dann muss man innerhalb von kurzer Zeit auch die Antworten parat haben.
Sonst heißt es im Zweifel, die Uni Köln äußert sich dazu nicht.
Genau, damit kann man manchmal leben, aber wenn man das immer macht, dann fragt sich natürlich auch die Öffentlichkeit, wollen die da irgendwas verheimlichen? Und wir sind ja auch dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin verpflichtet und wir wollen natürlich auch durchaus das, was wir als Marke auch sehen, Transparenz, Liberalität, Offenheit, das wollen wir auch nach außen tragen.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, um auch ein bisschen als dieses Image um auf dieses Image einzugehen, weil Pressesprecher der Uni zu sein, heißt die Uni auch zu präsentieren. Wie ist das Image der Uni Köln derzeit? Wie würden Sie das einschätzen?
Also ich hatte eine schöne Erfahrung, ich war bei der Zeit in Hamburg und dann sagte die Kollegin dort vom Ressort Chancen, sagte, wenn ich an die Regenbogen-Uni denke, dann denke ich an die Uni Köln. Und mal gesagt, als wir hier angefangen haben, das liegt vor allem an diesem Rektorat, war die Uni Köln ein bisschen konservativ, die war groß, aber so mit den ganzen Queer-Themen, mit den Themen Gender, Diversity, hatte die nicht viel am Hut.
Wann war das?
Das war so vor 12, 13 Jahren. Mhm. Und dann hat das Rektorat beschlossen und wir mit Unterstützung natürlich dabei, dass wir dieses Image und auch natürlich die Substanz verändern wollen. Wir haben extrem viel Gleichstellung aufgebaut, wir haben versucht, die Mitsprache zu stärken, wir haben aber auch die Themen wie was weiß ich, Queer Studies, Genderforschung, das alles haben wir eigentlich aufgenommen, weil das entspricht auch dem Standort Köln. Der Standort Köln ist offen, der ist total liberal und wir wollen auch eine liberale Institution sein. Das heißt eben auch, dass wir dazu auffordern alle, dass sie hier sich beteiligen, dass sie mitdiskutieren. Wir wollen nicht irgendwie so eine Top-Down-Regierung hier haben, sondern letztendlich ist das ein Mitspracheinstitut, wo jeder auch mit agieren kann und sich ausprobieren kann.
Und wie schafft man so ein Image konkret?
Das Wichtigste ist natürlich erstmal wirklich die Struktur zu verändern. Also das können wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren nicht machen. Wir können nur helfen, dass das, was verändert worden ist, zum Beispiel eine starke Gleichstellungspolitik, eine andere Berufungspolitik, mehr Frauen in die Position zu bringen, paritätische Besetzung oder ähnliches. Das können wir durch Kommunikation unterstützen und nach außen tragen. Und dann entsteht ja wiederum Druck. Dann schafft man eine Erwartungshaltung. Man weiß auch, dass das letztendlich dafür bekannt ist, die Institution. Dann kommen auch die entsprechenden Charaktere zu uns. Und das ist uns wichtig, dass wir eben wegkommen von so einem statischen, da sind wir jetzt weg von einem statischen Begriff, eben zu einem sehr beweglichen. Und das war auch einer der Gründe übrigens, warum wir Exzellenzuniversität geworden sind, weil wir gesagt haben, diese Größe, diese Diversität ist auch eine Chance, um immer wieder neu zu reagieren.
Das heißt, es ist im Zweifel auch so, dass Sie auf Journalisten und Journalistinnen zugehen und Themen bewusster auch setzen wollen, um die Uni Köln in einen besseren Kontext zu bringen.
Ja, es ist wichtig natürlich auch, die Journalistinnen und Journalisten haben natürlich auch dieselben Freiheitsrechte, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Das heißt, ich kann keinem Journalisten vorschreiben, was er zu schreiben hat. Ist völlig klar, oft gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, die sagen, platziere das doch mal, das geht nicht. Ich kann eine Anzeige schalten, aber ich kann keiner Journalistin vorschreiben, was sie zu machen hat. Das heißt, wir können denen nur Angebote geben von dem, was wirklich hier passiert und versuchen auch die Informationen dementsprechend auch in die Presse oder in die Radio- oder Fernsehanstalten zu bringen. Sehr offensiv natürlich auch, aber wichtig ist eben, dass es auch dass dahinter eine Realität steht. Und was wir jetzt gerade merken, im Thema zum Beispiel von Fake News. Es ist extrem wichtig, dass wir so eine evidenzbasierte, relevante Information nach außen tragen, sonst kommen die ganzen Klimawandelleugner, die ganzen Donald Trumps dieser Welt und vergiften das Klima im wahrsten Sinne des Wortes. Und da müssen wir als Wissenschaftseinrichtung müssen wir einen ganz starken Gegenpol setzen.
Ja, das Image der Uni Köln, auch mit erschaffen von der Presseabteilung der Uni Köln. Darüber reden wir hier gerade in Echo. Jetzt ist es in Echo aber ja so, dass immer auch Lieder mitgebracht werden und Songs von unseren Gästen. Yay. Herr Honecker, Sie haben uns auch einen Song mitgebracht.
Zwei
sogar. Und einen davon spielen wir auch jetzt.
Oh, ich bin gespannt.
Good as Hell. Ich lasse ihn einfach mal ablaufen.
Danke.
I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hey, baby, how you feeling?
Good as hell, hier bei Echo auf Köln Campus auf der 100,0. Über 100 Jahre Uni Köln reden wir hier. Und bei mir zu Gast ist Patrick Honecker, Pressesprecher der Uni Köln. Wir haben gerade schon über das Image geredet der Uni, das Sie auch mit aufgebaut haben. Für mich persönlich bleibt, wenn ich an Image denke, auch echt immer die Exzellenzinitiative hängen. Ich glaube, das ist auch so eines wahrscheinlich ihrer größten Steckenpferde, auf das sie ziemlich stolz sind, dass die Uni Köln erreicht hat, oder?
Ja, total. Ich meine, da haben wir als Kommunikatoren oder Kommunikatorinnen nicht viel mit zu tun. Das ist wirklich wissenschaftliche Leistung, die dahinter steckt. Und es ist natürlich wirklich extrem gut, sagen zu können, wir gehören zu den Universitäten in Deutschland, die in der Exzellenzinitiative gefördert werden. Das sind 12 Stück. Und das ist einfach ganz toll, zu diesem Club zu gehören, weil man auch international eine unheimliche Strahlkraft hat. Das heißt, das wissen die Leute einfach, was eine Exzellenzuniversität ist, und zwar in den USA genauso wie in Italien.
Aber ist es denn wirklich so, dass wirklich nur die Wissenschaft überzeugt, oder hat da auch nicht die Kommunikation, also wie bringe ich meine Themen dann in die Öffentlichkeit echt auch Relevanz?
Ja, zu teilen ist dieses Thema Outreach, wie sie es nennen, oder diesen Transfer, das ist schon wichtig und wird auch wichtiger. Also ich kann so ein bisschen verraten, dass das in der neuen Exzellenzinitiative ein großes Thema sein wird. Also der jetzige Rektor, Herr Freimuth, legt extrem viel Wert auf Wissenschaftskommunikation, und zwar wirklich vor dem Hintergrund, dass er sagt, wir müssen was grundsätzlich für Wissenschaft machen, was weniger mit Organisationsinteressen zu tun hat und weniger damit zu tun hat, dass wir Marketing machen müssen, sondern wir müssen das Vertrauen in Wissenschaft wieder stärken. Das heißt, wir dürfen durchaus auch mal kritisch sein. Und das ist für uns natürlich als Kommunikatoren auch total reizvoll zu sagen, wir gucken auch mal, ob wir wirklich die Besten sind, und wir geben auch mal darüber Auskunft, wenn wir was Schräges machen, weil letztendlich die Leute wollen nicht immer nur diese schön verpackten Sachen haben, wo keiner mehr glauben kann, dass das wirklich alles so klasse ist. Nur so ein Beispiel, wir hören tausendmal, es gibt jetzt einen Tumormarker. Das heißt, in der Grundlagenforschung entdeckt man immer wieder irgendwie Indikatoren dafür, wie ein Krebs entstehen kann. Aber bis der Krebs geheilt wird, wird es wahrscheinlich 20, 30 Jahre dauern. Wir dürfen nicht so ein Heilsversprechen formulieren, was hinterher zur Enttäuschung führt. Das muss man offen so sagen, das ist nur ein Marker. Und das ist keine Aussage darüber, wie der Krebs geheilt werden kann.
Wo bemerke ich das jetzt als Studierende besonders, dass hier die Wissenschaftskommunikation größere Relevanz erhält?
Also ich glaube zum einen, man merkt es darin, dass wir Dinge aufbauen werden. Also wir haben so eine Idee, dass wir zum Beispiel Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten stärker an uns binden wollen, die mit uns zusammenarbeiten. Wir arbeiten jetzt schon hier in Köln mit dem sogenannten Science Media Center zusammen. Das ist eine Institution, wo wirklich Journalistinnen und Journalisten fragen, wo die beste, in Anführungsstrichen, die relevanteste Wissenschaft gemacht wird und Infopakete zusammenstellen. Wir haben ja das Problem, dass in den Medien relativ viel abgebaut worden ist. Die Zeitungen haben die Wissenschaftsressorts zum Teil relativ klein gespart. Das heißt, wir müssen auch die Informationen leichter bereithalten, damit sie von Journalistinnen und Journalisten aufgearbeitet werden kann. Und das ist so ein Ding, dass wir einfach die Themen leichter in die Öffentlichkeit transportieren. Sie haben es vielleicht mitbekommen, jetzt gerade hier Feinstaubbelastung, wo wirklich ein Lobbyist, der Ingenieur ist, erklärt hat, nein, das stimmt ja gar nicht mit den ganzen Fällen. Und er war in allen Sendungen drin und es ist von niemand widersprochen worden. Und sowas darf eigentlich nicht passieren. Da müssen wir stärker als Wissenschaftseinrichtung gegenhalten.
Und niemand hat eigentlich verstanden, wie diese Grenzwerte so richtig zustande kommen.
Ich auch nicht.
Das hört sich jetzt alles ziemlich gut an, nach einem echt coolen Job. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auch nicht so schön ist. Mir gedenkt da dieses Beispiel der Mitarbeiter auf dem Albertus-Magnus-Platz, das bei uns in der Studierendenschaft ziemlich große Wellen geschlagen hat, die Kleidung trugen von rechten Bands wie Thor Steiner beispielsweise. Wie geht man mit sowas um?
Also das war auch für mich persönlich kein so großer Spaß, weil wir haben es ja kommuniziert und dann gab es ganz viele Angriffe, was meinen Namen angeht, nach dem Motto, Honecker sorgt dafür, dass Thor Steiner-Mitarbeiter nicht mehr arbeiten. Das kann man sich vorstellen, dass die rechte Klientel das besonders lustig fand. Es gibt manchmal so Sachen, wo wir einfach sagen, okay, wir müssen darauf achten, dass wir hier so eine bestimmte Kultur haben, die wir auch halten wollen. Und das gehört auch zu unseren Aufgaben. Wenn wir sagen, wir sind Liberalität verpflichtet, wir sind auch einer offenen, also einer meinungsfreien Institution verpflichtet, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass Meinungsfreiheit zwar garantiert wird auf der einen Seite, aber dass nicht Dinge passieren, die in irgendeiner Art und Weise verfassungsfeindlich sind oder zur Hetze aufrufen, die rassistisch sind. Und das ist manchmal unangenehm, weil es gibt natürlich gerade durch die Social Media ganz viele Räume, wo sich Menschen zusammenfinden, die dann massiv anfangen, Wut zu artikulieren. Also wenn wir zum Beispiel irgendwas machen zum Thema Gender, kann ich sicher sein, dass ich da mit 50, 60, 70 Leuten korrespondiere, die sich extrem darüber aufregen, dass wir die Sprache verhunzen. Also wir versuchen ja zum Beispiel eine gendergerechte Sprache zu formulieren. Und es gibt aber Leute, die wollen das auf gar keinen Fall, dass das gegen ihre Meinung läuft. Und da hat man dann schon Schwierigkeiten, manchmal auch in der Kommunikation mit solchen, sich auszutauschen. Die rufen mich auch an. Also ich habe dann manchmal Leute am Telefon, die wollen nicht mit mir reden, die wollen mich nur beschimpfen.
Und was teilen Sie denen dann mit?
Was soll man machen, wenn Sie jemand anruft, der hat extreme Wut, Sie sind für den ein Vertreter der Institution, der fängt an zu schimpfen, dann hören Sie zu, versuchen auf ihn einzugehen und nach einer Zeit sagen Sie, tut mir leid, ich kann Ihnen da auch nicht weiterhelfen und legen auf. Also es ist, irgendwann ist auch die Grenze erreicht. Sie werden ja dann unflätig auch beschimpft und es ist auch so, man merkt, da will jemand nicht mit Ihnen sprechen, der will Sie nur beschimpfen, das ist ein Monolog.
Sie haben Social Media jetzt schon angesprochen, das ist eigentlich ein ziemlich großes Feld, wo eben auch Meinung gebildet wird, kann also auch sehr relevant sein für die Uni, die ja auch als meinungsbildende Institution sich eventuell etablieren möchte. Wie positionieren Sie sich in Social Media oder sind Sie da unterwegs? Die Uni hat da eine große Facebook-Seite, aber gerade bei Kommentaren stelle ich mir vor, ist auch schwierig, die dann immer zu moderieren.
Total richtig. Und wir wissen ja auch Facebook und andere Social-Media-Portale haben sich so ein bisschen entzaubert. Sie werden als Datenkraken zum Teil benutzt. Es ist zum Teil auch nicht klar, welcher Algorithmus welche Meinung nach oben spült. Wir versuchen jetzt das auszubauen, auch der Interaktion. Wir haben jetzt sind gerade dabei, eine Social-Media-Redakteurstelle nochmal zusätzlich zu schaffen, wo eine Kollegin wahrscheinlich künftig sitzen wird und in Austausch ist. Wir haben natürlich auch das Problem, wir sind wie alle in der öffentlichen Verwaltung, altern wir durch. Also ich bin für Social-Media eigentlich in vielen Bereichen schon zu alt. Das heißt, ich muss mir Leute holen, die wirklich dran sind, die verstehen, welche Mechanismen da sind, die auch vielleicht einen Jodel-Account haben, die wissen letztendlich, wie man ein gutes Video macht, was viral geht in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, da müssen wir gucken, wie wir dann Austausch auch hinbekommen. Und da sind auch Studierende für uns extrem wichtig. Interessanterweise sind aber die Studierenden auch nicht alle über einen Kamm zu scheren. Die haben auch total unterschiedliche Interessen. Und manche sagen auch, ey, ich habe überhaupt keine Lust, da aktiv zu sein. Also wir müssen alle Formate eigentlich vorhalten.
Aber genau das ist die Schwierigkeit, schätze ich, bei so einer riesigen Uni, die so viele verschiedene Fakultäten hat. Wenn Sie jetzt mal träumen dürften, Herr Honecker, wir reden hier über 100 Jahre, die so vergangen sind an dieser Uni. Vielleicht nicht die nächsten 100, aber vielleicht die nächsten 10 Jahre. Wo würden Sie dann das Image der Uni Köln platzieren oder wo würden Sie die Schwerpunkte gerne sehen?
Das ist jetzt natürlich, also ich finde, wir haben...
Alles ist erlaubt, Sie dürfen träumen.
Okay. Also was ich mir total wünsche, ist, dass wir weiterhin sehr offen sind, dass wir auch offen über unsere Kanäle kommunizieren können, dass wir noch mehr Möglichkeiten haben, direkt auf Fragen einzugehen, die aus der Gesellschaft formuliert werden. Also dieses ganze Feld, da kommt irgendwas, was für viele Menschen relevant ist, dass wir da stärker rausgehen können, auch vielleicht den Apparat dazu haben, um dann auch schnell zu reagieren. Ne? Also ich habe dieses Thema mit der Feinstaubbelastung angesprochen, es gibt auch andere Themen. Und was ich mir natürlich auch wünsche, ist, dass alle, die hier sind, auch ein Verständnis dafür haben, dass Kommunikation nicht in Kanälen gedacht wird, sondern für Menschen kommunizieren. Also, dass die Offenheit weiterhin da ist und dass wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, die Leute ein bisschen zu trainieren, dass wir mit denen arbeiten können, dass wir Gruppen finden, wo wir auch uns austauschen. Nicht nur alles digital, sondern ich finde auch gerade die Face-to-Face-Kommunikation extrem wichtig und dass da so eine offene, austauschende Kultur ist, das wünsche ich mir.
Welche Leute meinen Sie genau?
Alle, also ganz wichtig.
Also auch
wichtig,
Wissenschaftler beispielsweise.
Alle, das Tolle ist an dieser Universität, deswegen liebe ich auch es, an der Universität zu arbeiten. Sie sind hier unterwegs und es ist 24/7 ist hier immer was los. Sie haben Studierende, die alle losmarschieren und jetzt 50.000 Stück, das ist die wichtigste Zielgruppe, die wir haben, die alle losgehen und die was entdecken und die auch alle Möglichkeiten haben und sich freuen, dass was passiert. Sie haben Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die total spannende Dinge erforschen und sie haben auch Verwaltungspersonal, was hier die Chance hat, auch Dinge mitzugestalten und zu unterstützen. Und die alle haben ja eine Möglichkeit, auch letztendlich hier zusammenwirken. Tun sie auch im Senat. Und ich wünsche mir vielleicht auch, dass die Leute sehen, dass sie hier eine Chance haben, mitzubestimmen. Ein bisschen mehr Politik, ein bisschen mehr politischen Einsatz, auch bei den Studierenden, vielleicht mal die Wahlen teilnehmen als kleiner Appell hier. Das ist gar nicht schlecht.
Ja, das ist ein super Abschlusswort, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich, dass auch Sie Teil unserer Sendung waren heute, Herr Honecker. Und jetzt spielen wir noch Ihren letzten mitgebrachten Song. Der ist von Bilderbuch.
Maschinen!
Und warum ist der so cool?
Ich liebe erstmal Bilderbuch. Ich finde, die Österreicher schaffen das, was die Deutschen nicht schaffen, echt eine smoothe, entspannte Musik zu machen, die auch noch total viel Soul hat. Das ist der Song, ist einfach super.
Okay.
Bilderbuch mit Maschinen hier auf der 100,0. Ihr hört immer noch Echo und wir haben ein Spezial-Take heute hier. Und zwar 100 Jahre Universität zu Köln feiern wir heute. 1919 ist sie quasi neu gegründet worden. Wir haben heute schon mit Historiker Professor Knoch gesprochen, der das Projekt 100 Jahre Uni Köln leitet. Gerade war Pressesprecher der Uni Köln da, Dr. Honecker, der mit Janina gesprochen hat. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und jetzt steht bei mir im Studio Aaron Wilmig vom ASTA, also dem Allgemeinen Studierendenausschuss. Ich lese es kurz ab. Und der vertritt die Rechte von uns Studierenden. Ich gehöre ja auch noch dazu. Klingt erstmal einfach, aber da steckt eine Menge dahinter. Und das wollen wir natürlich bei so einem Jubiläum von der Universität nicht unbeachtet lassen, dass wir jetzt nicht nur das Wissenschaftliche und das Historische begutachten, sondern auch die Studierendenvertretung. Die gehört ja inzwischen auch groß dazu. Aaron, dann erste Einstiegsfrage. Hallo, erstmal schön, dass du da bist.
Hallo.
Was bietet der ASTA denn so primär für Studierende an? Also da gibt's ja ein unfassbar großes Angebot, habe ich schon gesehen. Aber was ist denn so das Zugpferd?
Naja, wir sind breit gefächert und man könnte es vielleicht grob unterteilen in Angebote wie Beratungsangebote, die wir zu verschiedenen Themen wie eine Mietrechtsberatung, eine BAföG- und Sozialberatung und Ähnliches anbieten. Dann letzten Endes unsere aktionsgebundene Arbeit, sowas wie das große Festival Contre le Racisme, die Aktionstage gegen Antisemitismus und Ähnliches. Und dazu dann das, was gerade akut anfällt und natürlich das kritische Auseinandersetzen mit den aktuellen Themen der Uni.
Also im Endeffekt, so wie ich das verstanden habe, die politische Vertretung für Studierende, weil es gibt ja unfassbar viele Hilfsprogramme, wenn es jetzt irgendwie in Prüfungen geht oder generell eine Studierendenberatung, das im Endeffekt alles nicht, sondern eher das politische Spektrum, so wie ich das richtig verstehe, oder?
Beides ein bisschen, wenn es politische Fragen sind, auf jeden Fall. Es geht aber manchmal auch um individuelle Fragen, die vom ASTA besser gelöst werden können. Als Beispiel, der Wegfall der Anwesenheitspflicht hat dafür gesorgt, dass trotzdem noch sehr viele Professoren und Professorinnen Anwesenheitspflichten in ihren Kursen gefordert haben. Und da sind wir als ASTA als größeres Sprachrohr in dem Sinne für einzelne Studis eingetreten und haben den Professoren und den Professoren Professorinnen und den Lehrstühlen geschrieben.
Also jetzt bist du zum Beispiel schon seit 2012 beim Aster, so wie ich das...
14.
2014, okay, alles klar. Ist aber immerhin ja auch schon ein halbes Studentenleben.
Ein bisschen, ja.
Und wir können jetzt natürlich nicht über die letzten 100 Jahre reden, so lange gibt es den Aster nämlich auch noch überhaupt gar nicht. Dann reden wir doch einfach mal über die Zeit 2014 bis jetzt. Was hat sich denn da jetzt getan? Du hast jetzt gerade schon das Stichwort genannt, Anwesenheitspflicht. Was würdest du sagen, wenn du jetzt mal zurückblicken musst, und das ist an so einem Jubiläumstag ja ganz passend, was ist denn so die größte Errungenschaft vom Aster der letzten Jahre und wo gibt's vielleicht noch eine Baustelle? Fang mit den Errungenschaften, mit dem Positiven an. Mach mal ein Love Sandwich.
Also ich glaube, die Errungenschaften des Aster in der letzten Jahre und auch Jahrzehnte, auch wenn ich da nicht bei war in den Jahrzehnten, sind, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, wen man dazu fragt. Wenn man jetzt aus dem aktuellen Aster herausgehen würde, würde unsere Sozialreferentin sicherlich auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Studium hinwirken. Unsere Politikreferentin beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem Hochschulgesetz. Und ich würde auch sagen, aus jetziger Sicht sind neben dem Alltagsgeschäft, Angeboten und Aktionen, die wir machen, zwei Dinge noch sehr, sehr aktuell. Einerseits, dass wir die Universität kritisch begleiten. Ich weiß nicht, was Herr Dr. Honecker gerade schon gesagt hat zum Thema, dass die Universität etwas pleite ist, auf universitärem Level, und zum anderen letzten Endes dann auf landespolitischem Level das Hochschulgesetz, dass wir das weiter begleiten. In der Vergangenheit war eben die verschiedenen Veröffentlichungen, daran war abzusehen, dass die Bedingungen in unseren Augen schlechter werden, und damit setzen wir uns auch auseinander.
Woran liegt das denn, dass die Bedingungen schlechter werden? Also ich meine, an euch treten ja relativ viele Studierende ran und beschweren sich jetzt mal ganz salopp gesagt über manche Umstände in der Universität. Was ist da so die häufigste Beschwerde und was könnte da die Ursache sein?
Puh, die häufigste Beschwerde wäre jetzt, die Statistik habe ich nicht vorbereitet.
Ah, okay.
Ich sagte es schon vorher, die Beschwerden sind ähnlich wie unsere Erfolge sehr unterschiedlich und reichen von einzelnen Seminarplatzknappheiten über verschiedene Forderungen von Professoren und Professorinnen in Bezug auf Anwesenheitspflichten und andere Sachen und gehen hin bis zu diskriminierenden Erfahrungen, die Studis machen. Also das ist sehr, sehr breit gefächert, mit welchen Anfragen Studis auf uns zukommen. Häufig zum Beispiel auch außeruniversitär. Wir arbeiten sehr stark am Bereich Wohnen, aber der hat ja direkt erstmal mit der Universität nichts zu tun.
Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also da kommt jetzt eine Anfrage, zu welchem Thema auch immer. Du hast natürlich recht, das ist relativ breit gefächert. Und ihr tretet dann an Herrn Honecker ran oder sucht ihr euch dann quasi immer andere Ansprechpartner von der Universität? Oder ist das dann schon so der Pressebereich?
Auch wenn wir sehr viel Kontakt mit Herrn Honecker haben, teilweise auch indirekt als öffentliche Antwort auf unsere Pressemitteilungen, haben wir schon bestimmte Ansprechpartner, die auch gut mit uns zusammenarbeiten, je nach Thema. Also wir haben verschiedene Ansatzpunkte in der Verwaltung und gerade durch unsere verschiedenen Aster-Mitglieder, die auf verschiedenen Ebenen arbeiten, sehr viel in Gremien eben auch, wissen die meist, wo man diese Kritik anbringen kann.
Okay, jetzt bist du seit fast 5 Jahren da, 2019 haben wir jetzt. Hast du das damals mitbekommen, dass wie sich der Aster so in den letzten, ja, jetzt nicht 5 Jahren, sondern 10, 15 Jahren halt entwickelt hat? Hat sich da irgendwie was strukturell verändert oder ist das eigentlich schon seit mehreren Jahren und fast schon Jahrzehnten so ein bisschen dasselbe Schema?
Ich glaube, der Aster ändert sich einerseits natürlich nach den alltäglichen Herausforderungen, dass aktuell die Wohnsituation viel drastischer ist, als sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war. Andererseits, zu der Zeit, als ich an die Universität kam, gab es beispielsweise keine Studiengebühren mehr. Das war ein riesiges Thema für vorherige Asten- und Studierendenvertreter und Vertreterinnen. Und das ist eben heutzutage nicht mehr so das Thema. Wir arbeiten natürlich trotzdem noch dagegen, dass beispielsweise im aktuellen Entwurf fürs Hochschulgesetz ein Entwurf für eine Studiengebühr für EU-Ausländer kommen soll. Das heißt, das Thema ist nie ganz vom Tisch. Aber dieser große Batzen, der auch zu großen Aktionen wie Rektoratsbesetzung und Co. Geführt hat, den haben wir heutzutage in dem Sinne nicht mehr.
Okay, und wie sieht's mit der Anzahl von den Mitgliedern aus? Also ich meine, jedes Jahr gibt's ja tausende neue Studierende, die BIP ist komplett überfüllt. Mit USB-Direktor Dr. Neuhausen sprechen wir gleich noch darüber. Ist es so, dass beim Aster dann auch so jedes Jahr quasi ein paar Mitglieder mehr kommen oder ist es eigentlich, seid ihr zahlenmäßig gleich aufgestellt?
Es mag vielleicht ein bisschen mehr werden, aber die alten Mitglieder, also wenn sie jetzt länger da sind als ich, verschwinden dann ja meist irgendwann. Von daher gibt es da schon auch eine Fluktuation. Deshalb ist es jetzt nicht exorbitant gewachsen, sondern über die Jahre gemessen an den verschiedenen mehr Aufgaben und an der Mehrzahl der Studierenden letzten Endes auch der Aster etwas gewachsen.
Genau, das wäre jetzt auch das Thema, was ich da anschneiden möchte, weil es gibt ja jedes Jahr immer mehr Studierende. Das ist auch so ein bisschen das Thema, was sich heute durch die Sendung zieht. Der Historiker Professor Knoch hat schon gesagt, das war in den 70er, 80ern, führte das schon zu Protesten. Da sind die Studierenden hier auf die Straße gegangen, haben Blockaden wohl gemacht. Das ging ja auch in ganz Deutschland so. Ich meine, es gibt jedes Jahr immer mehr Studierende in jeder relativ großen Stadt, in Köln natürlich noch mal ein bisschen mehr, da ist das Ballungszentrum einfach da. Ändern sich da nicht, also wird es nicht immer herausfordern da für den Aster und irgendwann auch nicht mehr zu bewältigen oder geht ihr da noch nicht auf dem Zahnfleisch quasi?
Nee, das würde ich nicht sagen. Natürlich kommen mit einer Mehrzahl an Studierenden auch mehr Aufgaben und diversere Aufgaben auf uns zu und letzten Endes auch dadurch, dass die Studierendenschaft immer heterogener wird, würde ich sagen, durch verschiedene Gruppen People of Color, durch Studierende mit Einschränkungen. Und da werden natürlich dann auch die Aufgaben für uns etwas diverser, dass wir an verschiedenen Stellen für die bessere Verträglichkeit und Studierbarkeit von einzelnen Studierenden kämpfen müssen.
Jetzt ist es ja so, in meiner Studierendenerfahrung ist es so, jetzt ist Stupawahl einmal im Jahr und daraus setzt sich ja quasi der Aster zusammen. Habe ich das, ist richtig, ne? Gut, alles klar, er nickt, sehr gut. Da muss ich ja leider sagen, da lassen ja die, wie nennt man das nochmal? Die Zahlen so ein bisschen zu wünschen übrig, wie viele Leute wählen gehen. Und wenn man ein paar Leute nach der BIP bei der Raucherpause drauf anspricht, ey, Stupawahl gehst du hin, nee, ändert sich ja eh nichts, solange keine Semestergebühr kommt und NRW-Ticket irgendwie drin bleibt und es nicht teurer wird, ist alles andere quasi egal. Ist, glaube ich, auch eine beliebte, saloppe Kritik. Was sagst du dazu?
Wir haben natürlich ein gewisses Level an Bequemlichkeit erreicht. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite kriegt man, wenn man tatsächlich in dieser Studierendenvertretung aktiv ist, auch mit, was durchaus von Studierenden abgewendet wird durch die Arbeit von Studierendenvertreter, dass die Studierenden gar nicht so mitbekommen. Nicht nur durch uns, sondern auch durch sehr aktive Fachschaften. Von daher ist diese Kritik nur teilweise berechtigt. Ich kann es durchaus verstehen, aber trotzdem wäre da immer noch viel Arbeit zu tun. Und gerade am aktuellen Punkt von, ich sagte bereits, das Hochschulgesetz ist ein wichtiges Ding, dass die Studienbedingungen sehr stark ändern würden. Und da muss die Arbeit einfach weitergehen. Man kann sich nicht auf die erfolgreiche Arbeit draufsetzen und zufrieden sein.
Okay, jetzt haben wir sehr viel schon über die Erfolge gesprochen. Was ist denn deiner Meinung nach so die größte Baustelle der Universität zu Köln, wo man unbedingt sehr schnell dran arbeiten müsste? Das ist auch so ein bisschen die Leitfrage dieses Spezials, weil wenn man das ganze Positive mal alles sieht, verwischt das natürlich ein bisschen die Realität. Die Uni ist natürlich sehr überfüllt. Ist das schon die größte Herausforderung oder was ist es deiner Meinung nach? Würde ja sicherlich auch jeder anders antworten, aber deiner Meinung nach?
Ich glaube, an Seiten der Universität oder in Richtung der Universität ist unsere größte Kritik momentan die, wie schon erwähnte, Pleite mehr oder weniger, das fehlende Geld von den, ich glaube, 17 Millionen müssten es sein. Ich weiß nicht, was Herr Dr. Honecker gerade schon dazu gesagt hat, aber das ist ja jetzt vor kurzem, letztes Jahr, erst rausgekommen. Wir haben uns als Aster da natürlich kritisch zu geäußert, insbesondere dessen, weil wir beispielsweise auch die Exzellenzinitiative etwas kritisch daran sehen, dass viel Geld in die Lehre gepumpt wird, in die Forschung gepumpt
leider,
wird.
Leider ja, viel Geld in
leider
die
nicht
Lehre.
Leider. Nein.
In die Forschung ist zu viel Geld gepumpt worden. Ja.
Dass viel Geld in die Forschung gepumpt wurde, was wir jetzt prinzipiell nicht schlecht finden, dennoch darf die Lehre dann nicht drunter leiden. Und dass man gleichzeitig viel Geld in die Exzellenzcluster schiebt und auf der anderen Seite 17 Millionen Euro zu wenig hat, was sich dann an allen Ecken der Uni auswirkt, finden wir einfach nicht gut. Und diese Diskrepanz in, was die Lehre sein könnte und wie gut die Lehre sein könnte und was sie ist, bemängeln wir, und das auch schon seit längerem.
Und habt ihr da konkrete Lösungsvorschläge? Ich meine, wenn es im Endeffekt so ist, wie Historiker Professor Knoch gesagt hat, okay, das Land macht quasi den Geldhahn zu, und es kommt gleichzeitig immer mehr Studierende, die natürlich dann auch immer mehr Geld kosten und nicht nur bringen. Was könnte da denn ein Lösungsvorschlag sein? Also im Endeffekt müsste ja dann einfach das Land wieder mehr Geld investieren. Oder gibt es da vielleicht noch Alternativen?
Wir fordern auch schon seit Jahren eine Ausfinanzierung der Universitäten, also eine bessere Finanzierung, die letzten Endes auch für eine breitere Lehre und bessere Lehre sprechen würde. Natürlich ist jetzt in diesem Szenario, dass der Geldhahn, wie du schon sagtest, zugedreht wird, die Universität in einem Dilemma. Dennoch sehen wir diese Entwicklung, dass Geld in bestimmte Flagship-Projekte wie diese Exzellenzcluster geschoben wird, eben genau deshalb ein bisschen problematisch, weil dann bestimmte Bereiche sehr stark finanziert werden, die natürlich dann auch Gelder einwerben, aber andere in anderen Bereichen dann gespart werden muss.
Okay, und jetzt gibt's ja, wir haben es jetzt schon sehr oft gesagt, immer mehr Studierende jedes Jahr. Wäre das nicht vielleicht auch ein Ansatz, dass man einfach sagt, okay, man lässt vielleicht mal nicht eine steigende Anzahl an Studierenden, sondern vielleicht für die nächsten Jahre eine stagnierende Anzahl an Studierenden an die Universität? Ist das keine Idee? Wie würde das der AStA sehen? Das würde euch ja auch ein bisschen Arbeit ersparen eventuell.
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, wenn man die Anzahl an Studierenden, wenn man das Ganze begrenzt, läuft es eben darauf hinaus, dass es auf eine härtere Auswahlmaßnahme drauf hinausläuft, sei es ein NC oder andere Maßnahmen. Und auch dagegen haben wir uns in der Vergangenheit bereits ausgesprochen, weil in unseren Augen diese Auswahlkriterien nicht immer ein guter Spiegel dafür sind, was gute Studierende leisten können im Studium, und auch nicht ein Ausschlusskriterium für Studienwillige sein können. Von daher sollte eigentlich da der Punkt nicht sein, an der Universität diese Stellschraube zu machen, sondern eben gegenüber dem Land eine politische Forderung aufzubehalten.
Wie sehr ist man eigentlich beim AStA in Kontakt mit anderen Studierendenvertretungen aus anderen Städten, vielleicht im Umland oder in Deutschland allgemein? Kriegt man da so ein bisschen mit, okay, was unterscheidet die Universität zu Köln von anderen Universitäten? Was macht die zu was Besonderem? Oder ist man da so ein bisschen abgeschirmt?
Nee, wir sind gut vernetzt letzten Endes, auch wenn wir vor einigen Jahren aus dem FZS, dem Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften, ausgetreten sind.
Griffiger Name, ja.
Auf jeden Fall griffiger Name. Sind wir aktiv in der Kölner Astenkonferenz, die den griffigen Namen KAK hat, und Gott. Letzten Endes in der NRW-Vernetzung von den verschiedenen Asten. Dementsprechend haben wir gerade solche Aktionen, die sich auf landespolitischer Ebene abspielen, auch auf landespolitischer Ebene mit Vernetzung von verschiedenen Asten aus ganz NRW, haben wir da das Ziel, das so anzugehen.
Und was sind da die Hauptunterschiede? Also, ne, um zur Frage zurückzukommen, was macht da die Uni Köln besonders gut oder besonders schlecht im Vergleich zu anderen Unis in NRW? Also was ist der, oder vielleicht nicht besonders gut und besonders schlecht werden, sondern was unterscheidet halt quasi Uni Köln von der Uni Bonn, Münster, Mannheim, Mainz etc.? Kriegt man das irgendwie mit, wenn man sich da austauscht in den verschiedenen Asten?
Man kriegt das durchaus mit, aber ich glaube, die Vernetzung passiert vor allen Dingen über eben übergreifende politische Themen, übergreifende Themen, die Studierende betreffen. Und die meisten Einzelheiten, die ausgetauscht werden, sind dann eher anekdotischer Natur. Und ich sag mal, unsere Studierende haben doch etwas andere Foki als beispielsweise die Leute von der Fernuniversität Hagen.
Deshalb, ja, das ist ein beliebtes Beispiel heute irgendwie. Wurde eben schon nur mehr Studierende hat vielleicht noch die Fernuni Hagen. Ja, aber die zählt auch nicht. Also die zählt auch nicht. Die wurde schon so beiseite geschoben. Das ist ein beliebtes Beispiel heute. Okay, also da geht es dann wahrscheinlich nicht mehr um, was macht das quasi in unserer Stadt besonders, sondern was wollen wir als Studierendenschaft in NRW, was für übergreifende politische Themen wollen wir da voranbringen?
Vor allen Dingen, ja, für mehr übergreifende Themen müsste sich dann unsere zuständigen Projektleiterinnen und Referentinnen dazu befragen.
Ja, ich habe natürlich eine Menge Fragen, ne? Aber es ist natürlich auch so, dass man da kein Experte für alles sein kann. Das funktioniert nicht, gerade wenn so eine große Studierendenvertretung halt quasi, wenn du die jetzt quasi hier vertreten musst. Eine Frage habe ich noch. Jetzt ist es ja so, um das den Hörern nochmal näher zu bringen, dass das AStA sich ja natürlich politisch zusammensetzt aus Wahlen. Und da ist ganz oft die Kritik laut geworden in den letzten Jahren, wie ich finde, dass da eine zu große Parteinähe stattfindet, weil man wendet sich ja als Studierender ans AStA, gerade weil es unabhängig ist und weil man irgendwie ein Problem mit der Lehre hat oder mit irgendwas, was auch immer, kann man sich ja ans AStA wenden. Und das kann man, weil es unabhängig von der Uni ist, weil sonst könnte man sich ja auch einfach an die Uni wenden, ne? Das wäre dann einfach das Gleiche. Jetzt finden aber viele, dass da einfach eine zu große Parteinähe stattfindet zwischen Parteien der Hochschulgruppen und der Fachschaften und dem AStA und halt überregionalen, halt bundesweiten Parteien. Wie siehst du das?
Also es ist halt die Frage wäre, ob wir zu nah an den regierenden Parteien dran sind, um Kritik zu äußern.
Genau.
Das sehe ich nicht so.
Überrascht mich jetzt nicht, aber ja. Natürlich darfst du es auch begründen, warum du es nicht so siehst. Weil die Kritik ist ja da. Also das existiert ja schon ab und zu, gerade wenn Wahlen sind.
Dadurch, dass wir uns sehr problemorientiert mit den Problemen der Studierenden befassen, sind wir sicherlich auch nicht, schrecken wir nicht davor zurück, dann Parteien zu kritisieren oder regierende Parteien zu kritisieren, die dann eine bestimmte Nähe zu verschiedenen Hochschulgruppen haben. Es gibt letzten Endes auch genug Listen, die gar keine Bindungen zu Parteien haben und auch die Bindungen zu den Listen, die es gibt, sind teilweise nicht so nah, wie das vielleicht im Namen nach klingt. Das heißt, die Kritikfähigkeit ist da schon erhalten und ist in den vergangenen Jahren auch oft genug gezeigt worden, dass man in der Lage ist, gerade die Landes-, aber auch die bundespolitischen Trends zu kritisieren.
Also du würdest vielleicht sagen, dass die Themen sind vielleicht, ne, wenn man jetzt die Grünen nimmt da als Beispiel, ist das Thema natürlich Umwelt immer relativ prägnant da, aber die Umsetzung ist dann schon so ein bisschen an die Bedürfnisse der Studierenden angepasst, die sich halt explizit an den AStA wenden und das wird nicht von oben quasi diktiert.
Ich sag mal so, gute Fahrradinfrastruktur rund um die Uni und in der Stadt Köln betrifft vor allen Dingen eben auch Studierende. Deshalb kann man sich dafür einsetzen, ohne das von oben aufzudiktiert zu bekommen. Also ich glaube, dass der Vorwurf des Diktats von oben ist eine Art, ein Ausdruck von Politikverdrossenheit, der so einfach nicht stimmt.
Okay, dann bin ich sehr froh, dass du das so jetzt mal klarstellen konntest. Was würdest du dir denn, um jetzt nochmal zu Love Sandwich-mäßig zu was Positivem zu kommen, was würdest du dir denn vielleicht nicht für die nächsten 100 Jahre, wenn wir 200-jähriges Jubiläum feiern, aber vielleicht für die nächsten 5 bis 10 Jahre, was würdest du dir denn wünschen, abgesehen vielleicht davon, dass die Universität zu Köln mehr Geld bekommt? Weil das hatten wir ja schon.
Ja, dass die Universität zu Köln mehr Geld bekommt. Aber nicht nur, die Universität zu Köln, sondern auch andere Universitäten. Sie gehen ja gar nicht mit dem Anspruch daran, dass nur wir mehr Geld bekommen sollen.
Aber ich habe ja gesagt, abgesehen davon.
Ja, ja. Abgesehen davon glaube ich, dass ein reibungsloser Ablauf der verschiedenen Renovierungsarbeiten, die demnächst anstehen, sicherlich zu Freuden von vieler Studierenden gehen würde, wenn das reibungslos funktioniert, ohne dass man in seiner Lerntätigkeit und Ähnliches eingeschränkt wird durch die verschiedenen Verlegungen von Instituten und Co. Zudem, dass letzten Endes die Ungleichheiten, die an der Uni immer noch bestehen, sei es in verschiedenen diskriminierenden Formen von Herkunft oder Ähnliches, oder eben auch gerade, wir sprachen schon darüber, aufgrund des Geschlechts, dass es mehr Professorinnen und Co. gibt, dass sich das mehr ausgleicht, und dass die Wege, die wir schon angefangen haben zu beschreiten, wie beispielsweise eine größere Familienfreundlichkeit, da dann noch weiter verstärkt werden und die Möglichkeiten geöffnet und vergrößert werden.
Das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, aber bei Echo ist es Tradition, dass du dennoch deinen mitgebrachten Song selber anmoderieren musst. Und zwar ist das Love It If We Made It von 1975. Das ist, glaube ich, eine so Indie angehauchte Band, wenn ich das richtig kenne. Nur den Song Chocolate, der ist auch ganz nice. Warum hast du den mitgebracht und moderier den dann bitte mal an, bevor wir dann rübergehen zum nächsten Thema gleich.
Man könnte das jetzt sehr geisteswissenschaftlich aufziehen, warum ich den Song ausgewählt habe. Aber letzten Endes ist es einfach eine Art moderner Protestsong, der nicht in Dylan-artiger Weise auf einer Akustikgitarre funktioniert, sondern eben auf moderne Art und Weise.
Sehr schön. Ich bin froh, dass du jetzt nicht eine Hausarbeit quasi darüber referiert hast. Love It If We Made It von 1975, jetzt auf der 100,0. Am Mikrofon für euch Benedikt Schmitz, gleich aber Esther Ritscher. Und die spricht mit USB-Direktor Dr. Neuhausen über, ja, ich sag mal, die räumlichen Problemchen der Universitäts- und Stadtbibliothek. Bleibt also dran beim Spezial 100 Jahre Universität zu Köln bei Echo.
Ja, 100 Jahre Universität zu Köln, das ist ein Anlass, um mal einen Blick in die Vergangenheit und natürlich auch in die Zukunft zu wagen. Eine der Säulen einer jeden Universität ist natürlich die Uni-BIP, wie wir sie gerne nennen. Was macht denn unsere BIP in Köln zu was Besonderem? Wo gibt's vielleicht auch noch die ein oder andere Baustelle oder ein Problemchen? Das wollen wir jetzt mit Dr. Neuhausen besprechen. Schön erstmal, dass Sie hier sind. Wir liegen ja ziemlich nah beieinander. Was würden Sie denn jetzt sagen, welchen Stellenwert hat die Uni-BIP für die Studierenden der Uni Köln?
Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich glaube schon, dass wir für die Studierenden eine sehr wichtige Einrichtung sind. Wir sind der zentrale Ort, wo die Studierenden Bücher ausleihen können. Das heißt, wir haben pro Jahr 1 Million Ausleihen. Das heißt, man holt sich bei uns Bücher aus dem Magazin, nimmt die mit nach Hause. Wir haben eine große Lehrbuchsammlung, wo Studienliteratur ist, wenn man ein Buch intensiv durcharbeiten möchte. Und wir sind, das ist aber auch direkt schon sozusagen die erste Achillesferse, glaube ich, ein ganz wichtiger Lernort für die Studierenden. Also man kann das gut daran sehen. Jetzt in den Prüfungsphasen stellen wir fest, dass das Gebäude zu klein ist. Die Studierenden sitzen auf dem Boden am Sonntag und wir haben tatsächlich auch den Zugang begrenzen müssen auf 1000 Leute, die im Gebäude gleichzeitig sind, weil wir sonst aus feuerschutzpolizeilichen Gründen, also wir können die Sicherheit der Studierenden nicht mehr gewährleisten, die dort lernen, sozusagen. Aber das heißt, an dem Druck merkt man, wir werden gebraucht und wir sind eine wichtige Institution.
Ja. Ja, auch als Aufenthaltspunkt und Treffpunkt dann vor allem, um vielleicht auch mal gemeinsam zu lernen, genau, und sich nicht einfach nur, ja, Literatur zu beschaffen. Jetzt ist es ja so, dass Sie haben ja gerade die Begrenzung erwähnt und das bezieht sich ja auch wirklich nur auf Studierende der Universität zu Köln. Also ich weiß noch, dass ich mal als TH-Studentin da stand und mir gesagt wurde, nee, sorry, du kommst hier heute nicht rein, du kannst ins Hauptgebäude gehen. Wie kommt es, dass da jetzt wirklich nur sich auf die Universität zu Köln beschränkt wurde?
Also normalerweise kann jeder bei uns lernen. Das ist auch unsere Mission. Also wir sind die Universitätsbibliothek. Über den Grund, warum wir Stadtbibliothek heißen, kann man auch gerne gleich nochmal sprechen, aber wir haben keine Funktion innerhalb der Stadt. Also wir sind die Universitätsbibliothek und normalerweise, wenn keine Not am Mann oder an der Frau ist, machen wir es so, dass jeder bei uns lernen kann. Und wir sind auch, glaube ich, für ganz Köln ein wichtiger Lernort, also für die TH, für die anderen Hochschulen hier. Wir haben aber festgestellt, in den Prüfungsphasen an den Wochenenden, also es ist so, dass sonntags der Tag ist, wo die Bibliothek am meisten frequentiert wird, dass an diesen Tagen so viele Menschen in das Gebäude drängen, dass wir die Sicherheit nicht mehr gewährleisten können. Also wir dürfen aus feuerschutzpolizeilichen Gründen, das heißt, wir dürfen eine gewisse Anzahl von Leuten im Gebäude sich aufhalten lassen, die wir auch im Brandfall wieder rauskriegen. Und im Lesesaal dürfen wir nur 700 Leute haben. Das heißt, wenn es brennen würde, kriegen wir nur 700 Leute raus und wir würden Gefahr laufen, dass wenn es 800 oder 900 wäre, ja, dass Leute wirklich zu Tode kommen würden. Und das ist der Hintergrund, warum wir uns dafür entschieden haben. Leider muss ich ganz klar sagen, weil wir eigentlich gerne ein offenes Konzept fahren würden, dass wir sagen müssen, an den Wochenenden drängen so viele Leute in dieses Gebäude, dass wir sagen, wir sind eigentlich die Universitätsbibliothek der Universität. Also das heißt, wir machen hier ein Prä für die Studierenden der Universität. Und wir müssen sagen, es dürfen, selbst wenn es auch nur die Studierenden der Uni Köln sind, dürfen maximal 1000 Leute rein, weil für mehr können wir die Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Also dieses Gebäude, das wir heute haben, das ist in den 1967 eröffnet worden. Damals hatte die Uni 15.000 Studierende. Heute haben wir 50.000 Studierende. Es ist einfach viel zu klein dimensioniert.
Ja.
Und deswegen haben wir diese Not.
Da haben Sie aber auch gut reagiert und eben die Notfallarbeitsplätze im Hauptgebäude, in den Nebengebäuden geschaffen. Würden Sie sagen, die werden auch gut angenommen und Sie haben da vielleicht schon Feedback bekommen? Oder?
Also soweit wir jetzt Feedback bekommen haben, also beispielsweise in der Bibliothek der Juristen im Hauptseminar, die ist dann intensiv frequentiert worden. Teilweise auch die anderen Standorte sind gut genutzt worden. Wir haben aber auch das Feedback bekommen, dass es für diejenigen, die nicht in die USB, also wir sprechen immer von der USB, Universitäts- und Stadtbibliothek, dass für diejenigen, die nicht in die USB kommen, das eigentlich nur der zweite Preis war. Also diese Botschaft ist uns auch sehr klar vermittelt worden. Ja. Was uns irgendwo freut, aber auch wieder leid tut, weil wir hätten natürlich gerne für alle was getan.
Natürlich, aber man kann es natürlich auch nicht immer jedem recht machen. Jetzt haben Sie ja auch schon gerade für die, ja, schwierige Prüfungszeit, in der wir uns ja alle zweimal im Jahr befinden, auch die langen Lernnächte eingeführt. Wie kam es dazu? Also
ja, das war eine Initiative des ASTAS, der auf eine Kollegin von uns zugekommen ist, Frau Morowka, die das Benutzungsdezernat leitet. Und die haben sich dann darauf verständigt, dass wir das probieren wollen. Und wir haben, ja, wir waren für die Initiative sehr dankbar und fanden das auch einfach mal ein spannendes Konzept und dann haben wir es gemeinsam ausprobiert. Und mein Eindruck ist, dass das eigentlich ein sehr erfolgreiches Konzept ist.
Also ich kann mich da nur anschließen. Ich saß auch regelmäßig noch nach 22 Uhr da und dachte mir, Gott sei Dank kann ich hier sein. Jetzt ist es ja auch so, dass Sie 2017, wenn ich mich recht erinnere, die neuen Leseplätze geschaffen haben, die ja wirklich ich sag mal, High-End sind im Vergleich zu den anderen, wo man dann mit dem Laptop und mit den externen Lampen und was wir da nicht alles haben, wirklich sehr gut arbeiten können, kann. Ist es denn so, dass es schon jetzt in Zukunft so sein soll, dass viele oder alle vielleicht Arbeitsplätze auch so ausgestattet werden sollen?
Ja, also jetzt hören Sie einen tiefen Seufzer.
Nee, ist immer eine Kostenfrage, ne? Kommt jetzt aber.
Nee, das Problem ist, also es waren Sondermittel, die wir hatten. Und dann haben wir die in dieser Maßnahme umgesetzt und sie ist unglaublich erfolgreich. Wir stehen aber vor dem Problem, dass das Gebäude eigentlich grundsätzlich saniert werden muss. Und das heißt, alles, was wir momentan machen, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil das Gebäude ist, es ist zu klein und es muss dringend saniert werden. Jetzt ist uns leider das Problem mit dem Denkmalschutz auf die Füße gefallen. Also Sie haben vielleicht gehört oder gelesen, dass die Stadt Köln unser Gebäude, womit man im ersten Mal nicht rechnen würde, als ein ganz besonderes Monument für einen besonderen architektonischen Stil ausgekoren hat. Und deswegen haben wir jetzt sehr strenge Vorgaben des Denkmalschutzes, mit denen wir umgehen müssen, die unter anderem auch dazu führen, dass wir das Gebäude nicht ohne weiteres erweitern können. Und wir suchen jetzt gemeinsam mit der Universitätsleitung und dem Baudezernat der Universität Lösungen, wie wir mit diesen sehr schwierigen Rahmenbedingungen umgehen können. Also das war im Grunde ein Schlag ins Kontor, diese Sache mit dem Denkmalschutz. Wir waren auf dem Weg, mit der Universitätsleitung, dem Baudezernat eigentlich sowas wie einen Masterplan zu erarbeiten. Wie kann man unser Gebäude erweitern? Wie kann man die vielen, die 146 dezentralen Bibliotheken, ich sage jetzt mal auch verdichten, dass man zu 7 oder 8 großen Bibliotheken in den Fakultäten kommt. Und dieser Teil des Projektes geht, glaube ich, ganz gut voran, auch wenn diese Bauprojekte in der öffentlichen Hand einfach immer relativ lange dauern. Das hängt einfach mit der Art der Prozesse zusammen. Das ist etwas, was überall so ist. Aber für die USB haben wir das Problem, dass wir jetzt Lösungen finden müssen im Rahmen des Denkmalschutzes. Und das sind keine kleinen Probleme, die wir da lösen müssen.
Aber sind denn da jetzt schon Lösungsansätze im Gespräch? Also
ja, also wir hatten eigentlich ein sehr schönes Raumprogramm. Und das passt jetzt durch den Denkmalschutz nicht mehr drauf. So. Und wir waren auch mit dem früheren Baudezernenten intensiv im Gespräch. Und ja, und das müssen wir im Grunde nochmal neu überlegen dadurch. Also halt, ich meine, das stand schon lange im Raum mit dem Denkmalschutz, aber ich sage jetzt mal, das ist so schlimm, oder dass die Vorgaben so streng würden, damit haben wir nicht gerechnet.
Für mich jetzt als Studierende stellt sich da die Frage, kann es dann sein, dass ich jetzt schon in diesem Jahr oder im nächsten Jahr quasi vor verschlossenen Bibliothekstüren stehen werde, oder?
Ich befürchte, das wird jetzt in den Prüfungsphasen, also unsere Beobachtung, Entschuldigung, ich springe gerade, unsere Beobachtung ist die, dass der Druck, also der Wunsch der Studierenden in der USB in den Prüfungsphasen zu lernen steigt. Und dass wir eigentlich immer mehr Maßnahmen ergreifen müssen, um die Ströme zu kanalisieren. Ich befürchte, es wird in den nächsten Jahren weiterhin so sein, dass wir an den Wochenenden oder wenigstens am Sonntag in den Prüfungsphasen nur Studierende der Uni in die Bibliothek lassen können und dann auch weiterhin diese Obergrenze von 1000 haben. Also ja, es kann ihnen weiterhin passieren, dass sie vor der Tür stehen müssen.
Ja, ich meinte das eher so, weil Sie gerade gesagt haben oder über die Umbaumaßnahmen gesprochen haben, die ja unumgänglich sind, wie wir herausgefunden haben. Ich meinte es eher so, dass die Bibliothek für eine gewisse Zeit vielleicht komplett schließen muss, nicht nur die Anzahl begrenzt, sondern wirklich zumachen muss.
Wir wissen es einfach noch nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Also die Pläne kennen wir nicht. Also wir haben in Münster gesehen, da haben die Kollegen, was ich nur mit Bewunderung wahrnehmen kann, die haben quasi im laufenden Betrieb saniert. Und ich weiß nicht, ob Sie das Gebäude kennen, es ist wirklich sehr schön geworden. Und ich wollte nur sagen, das wissen wir einfach noch nicht. Eine andere Möglichkeit ist es, große Ausweichstandorte zu schaffen. Wir müssen jetzt erstmal die Probleme mit dem Denkmalschutz in den Griff bekommen und eine adäquate Planung auf den Weg setzen. Und dann ist der nächste Schritt, darüber nachzudenken, wenn man jetzt einen Bauprozess angeht, wie man dann eine Ausweichunterbringung organisiert.
Das sind ja auch, wie Sie gerade sagten, man kann es noch nicht wissen, deshalb wird es jetzt auch nichts bringen, da zu mutmaßen oder zu spekulieren. Ja. Jedenfalls würden Sie schon sagen, dass Sie ja den Bedarf erkannt haben, schon wahrscheinlich seit ein paar Jahren und dass Sie da dran sind für die Arbeitsplätze da auch.
Ja, also ich bin seit 2014 hier an der Universität und also mein damaliger Stellvertreter, der heute in Ruhestand ist, und ich habe im Oktober angefangen, wir waren im Dezember im Rektorat und haben gesagt, die Situation, wie sie hier ist, ist nicht gut. Also wir haben die USB, die viel zu klein ist, wir haben 146 dezentrale Bibliotheken, die sehr kleinteilig sind, mit relativ engen Öffnungszeiten, also die Ressourcen sind über das Bibliothekssystem völlig gestreckt, sodass man, ich sag mal, an vielen Stellen keinen guten Service anbieten kann. Und wir haben das Rektorat, glaube ich, auch relativ schnell davon überzeugt, dass diese Situation verändert werden muss. Also zum Beispiel dieses Phänomen, Sie gehen an einem normalen Tag über die Flure in der Philosophischen Fakultät im Hauptgebäude und Sie sitzen, sehen jemanden auf dem Boden sitzen und lernen. Das ist ja eigentlich ein Krisensymptom. Und in dem Moment, wo wir sozusagen auf diese Phänomene hingewiesen hat das Rektorat eigentlich auch sofort wahrgenommen und die bemühen sich auch uns zu helfen. Es ist nur leider so, es ist auch so, dass die Bauprozesse in den Fakultäten konsequent verfolgt werden, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber sie werden verfolgt. Uns ist einfach der Denkmalschutz auf die Füße gefallen. Und jetzt muss man sehen, wie wir damit umgehen. Aber ein Problembewusstsein ist, glaube ich, in der gesamten Universität vorhanden.
Was für mich auf jeden Fall ein Meilenstein war, dass Sie ja letztes Jahr dann eben diesen Umbruch gestaltet haben, dass man eben Getränke und Essen mit in den Lesesaal nehmen kann. Und ich kenne das aus meiner Unibibliothek in der Südstadt, dass es da eben noch nicht offiziell erlaubt ist, sage ich mal. Oder in der öffentlichen Bibliothek am Neumarkt ist es ja auch nicht erlaubt. Und also ich muss sagen, das ist für mich, egal als externe Studierende hier, einfach ein absoluter Grund, zu Ihnen in die USB zu kommen, um zu lernen, weil ich einfach zwischendurch mal was essen und was trinken kann, ohne rauszugehen. Also wie war das so? Haben Sie da schon Feedback bekommen? War diese Umstellung einfach? Weil dann würde man sich ja jetzt fragen, warum macht das nicht jeder?
Ja, ich sage jetzt mal so, also die Umstellung war nicht einfach, so das kann man, glaube ich, sagen. Also erstmal freut mich Ihr Feedback und das, was Sie sagen, kriegen wir auch von ganz vielen Studierenden zurück. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, sozusagen, dass die Studierenden mit den Getränken, mit dem Essen eigentlich trotzdem sehr sorgsam umgehen. Also so, dass, ich sag mal, dass irgendwie mal eine Kaffeetasse umfällt und man hat dann, ich sag mal, den Tisch überschwemmt und so. Das haben wir eigentlich so, oder wenigstens ich habe davon noch nichts gehört, muss ich sagen. Also das ich meine, klar, wobei passieren kann das immer, das muss man sagen. Das ist das eine. Eine andere Frage, die sich stellt, ist, und das rührt auch für uns und unseren Berufsstand so an die Wurzel, was ist denn überhaupt eine Bibliothek und welche Funktion nehmen wir wahr? Und ich glaube, die Gründe, also ich habe vorher an der Universitätsbibliothek in Marburg gearbeitet, dort haben wir das auch gemacht. Und die Erfahrung ist, die Studierenden sind sehr, sehr froh, die für uns als Bibliotheksmitarbeiter ist das ein großer Schritt, weil das eigentlich zu unserem Bibliotheksbild nicht gut passt. Ja. So. Und aber ich denke, wir werden in Zukunft ein Ort sein, wo man lebt und arbeitet. Und deswegen, da haben wir dann versucht, auch die Konsequenz draus zu ziehen.
Ja, vor allem die Unibib, also hier in Köln, ist ja auch die größte in ganz NRW. Von daher ist es ja einfach nur gut, da mal ein Statement zu setzen. Würden Sie sagen, dass das vielleicht auch ist, weil wir als Nutzer die Bibliothek eben ja anders benutzen, im Sinne von, wie Sie gerade schon sagten, mehr als Lehrraum und Lernraum und mehr als Fläche und Ort, als wirklich, dass wir da noch klassisch mit den Büchern sitzen, die dann eben dreckig oder kaputt gehen können?
Ja, ich überlege gerade, also ich glaube, also was wir beobachtet haben, ich sag mal, im ganzen Berufsstand, ist, dass in den letzten, ich sage jetzt mal 10 Jahren, das ist die Zeit, wo ich es bewusst wahrgenommen habe, vielleicht sogar auch länger, schon eine deutliche Veränderung stattgefunden hat, dass die Universitätsbibliotheken auf einmal ein wichtiger Ort wurden, nicht nur um Bücher auszuleihen, sondern dass man auch dort lernen und sich aufhalten möchte. Und oder dass auf einmal, wenn Sie sonntags in die Bibliothek kommen, die Bibliothek aus allen Nähten platzt, weil das der Ort ist, wo einfach dann einerseits sehr hart gearbeitet wird, aber andererseits das auch ein Ort ist, wo man sich mit Freunden, Bekannten irgendwie zusammenknüpft, wo man eine Lerngruppe bildet, wo Freundschaften entstehen. So, das ist ein ganz wichtiger Ort, wo das für das soziale Leben im Studium. Und ich sag mal so, das ist etwas, was für uns relativ neu ist, was schon ein Prozess ist, der seit 10 Jahren im Gang ist. Und darauf versuchen wir zu reagieren. Und da merken wir auch, dass wir mit unserem Gebäude auch sehr an die Grenzen kommen. Einfach, ne, weil die Flächen, die wir bräuchten, um dafür geeigneten Platz anzubieten, die Anzahl der Arbeitsplätze, die können wir wenigstens mit dem Gebäude, wie wir es jetzt haben, nicht anbieten.
Und würden Sie sagen, jetzt, wo wir gerade sagen, es ist auch ein Raum zum Austausch, zum Zusammenkommen, Sie haben ja auch, unabhängig jetzt von Ihrem Bestand und Ihrem Service, ja auch Veranstaltungen, die Sie anbieten oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Wie ist das da? Also werden die von Studierenden gut angenommen oder ist das dann vielleicht auch eher ein Teil, den Sie als Stadtbibliothek anbieten?
Vielleicht sage ich jetzt erstmal, warum wir Stadtbibliothek heißen. Also wir heißen Stadtbibliothek, weil wir die historischen Bestände der Stadt Köln auch bewahren. Sozusagen. Also es gab eine Reihe von Vorläufereinrichtungen. Wir sind 1920 gegründet worden, also wir werden erst übernächstes Jahrhundert. Und also da sind wir quasi Nachzügler. Und die Stadt hat dann, also die Universität wurde meines Wissens ja von der Stadt gegründet. Und dann hat die Stadt der Universitätsbibliothek als Morgengabe ihre wertvollen historischen Bestände gegeben, um sie dann auch für die Forschung nutzbar zu machen. Und deswegen heißen wir auch Stadtbibliothek. Und wir haben daraus auch den Anspruch abgeleitet, dass wir sagen, wir wollen auch für alle Bürger und Bürgerinnen hier in Köln offen sein. Aber wir werden jetzt nicht von der Stadt finanziell unterstützt oder haben eine Rolle in dem Bibliothekssystem der Stadtbibliothek, die auch gut ohne uns auskommt. Also die machen einen hervorragenden Job, die Kollegen. Also da bin ich sehr beeindruckt. Das ist das eine. Also wir haben sozusagen verschiedene Gruppen von Veranstaltungen halt. Und wir haben angefangen, ich sag jetzt mal, auch moderne Ausstellungen zu machen. Oder jetzt diese Ausstellungsreihe Wahrheit, Populismus, Internet. Und da ist unsere Erfahrung, dass das von Studierenden gut angenommen wird, dass es auch ein Angebot ist, um, ich sag mal, das so, ja, ich sag mal, den intellektuellen Horizont erweitert, wo man nochmal auf eine andere Art und Weise sich mit Inhalten auseinandersetzt. Und da würde ich sagen, das ist eine wichtige Funktion, die wir auch wahrnehmen, dass wir im öffentlichen Raum wirken wollen, also im öffentlichen Raum der Universität, dass wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt ein neues Center, das ist das Center für Data and Simulation Science, und die legen darauf Wert, dass sie Fragestellungen der Datenwissenschaften auf eine für die Öffentlichkeit gut verdaubare Art und Weise darbieten. Und dann haben wir gesagt, dann steigen wir damit ein und wir machen mal Veranstaltungen zu dem Thema Populismus und Internet. Weil das hat am Ende auch ganz viel mit Datenwissenschaften zu tun, weil sie immer mit den Big Data Anwendungen von Facebook zu tun haben halt. Und das heißt, es hat auch immer eine universitäre Anwendung und wir verorten uns dadurch auch in der Universität. Aber gleichzeitig ist es auch ein Weg, wie die Universität sich mit ihren Inhalten an ein breiteres Publikum wenden kann. Dass man zum Beispiel sagt, also wenn es jetzt um soziale Netze und die Algorithmen der zur Verarbeitung von Nutzerdaten geht, dass man dann auch Veranstaltungen anbietet, die nicht so hochspeziell sind, dass sie nur ein Informatiker verstehen kann, sondern auch ein breiteres Publikum. Und das wird gut angenommen. Da freuen wir uns auch drüber.
Jetzt, um das Ganze nochmal abzurunden oder auch zum Ende zu kommen, was würden Sie sagen jetzt anlässlich 100 Jahre Universität zu Köln und Sie als wichtiger Teil? Was steht jetzt für die nächsten Jahre an? Also was sind für Sie, außer jetzt der Umbau, über den wir gesprochen haben, was sind da wichtige Schritte, wo sind vielleicht auch noch Probleme?
Ja, was steht an? Also vielleicht kann man das so formulieren, meine Wahrnehmung ist, also wir haben über die Bedürfnisse der Studierenden gerade ja gesprochen, da sind die Arbeitsplätze, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Desiderat. Und aber wenn man sich beispielsweise mal die Forschung oder die Infrastrukturlandschaft der Universität ansieht, dann kann man da auch gerade feststellen, dass es einen massiven Wandel gibt. Das heißt, auf einmal wird Wissen, wissenschaftliche Forschung, Forschungsergebnisse nicht nur in Form von Zeitschriften, Aufsätzen und Büchern generiert. Auf einmal spielt Software und Daten spielen eine ganz wichtige Rolle. Also sprich, wir reden über das, was man Digitalisierung nennt. Und durch diesen Prozess sozusagen entstehen völlig neue Bedürfnislandschaften in der Universität, wo man sagen kann, dass die traditionellen Einrichtungen wie die Universitätsbibliothek, das Rechenzentrum, die Einrichtung für digitales Studium, diese neuen Landschaften, die gerade entstehen, nicht gut abbilden. Und unsere Aufgabe wird es sein, uns als Institution so weiterzuentwickeln, aber auch mit anderen zusammen Netzwerke zu bilden, die diese neue Bedürfnislandschaften gut abbilden. Also wenn ich das mal an einem Beispiel erklären kann, ich habe vor längerem mit dem Professor für Latein hier gesprochen, ein Professor Hammerstedt. Und der forscht über antike Inschriften. Und er kam dann auf uns zu und sagte, ja, ich habe hier eine große Menge von 3D-Digitalisaten, nämlich diese Inschriften sind dann quasi 3D-digitalisiert worden und können auch mit dem 3D-Drucker ausgedruckt werden. Und das heißt, jemand, der vorher einfach nur diese sehr, sehr großen Bände über die Inschriften, also einfach nur mit Büchern gearbeitet hat, der hat auf einmal große Datenmengen in Form von 3D-Digitalisaten und hat völlig neue Bedürfnisse dadurch. Und mit diesen neuen Bedürfnissen müssen wir jetzt umgehen. Und das ist sozusagen neben unserem Gebäude, neben den Arbeitsplätzen, neben einer guten Versorgung der Studierenden die andere große Herausforderung, wie wir diesen neuen Landschaften gerecht werden.
Also ein Blick in die Zukunft und auch in die digitale Welt. Wir haben mit Dr. Neuenhausen von der USB Köln gesprochen, anlässlich der 100 Jahre Universität zu Köln hier bei Echo.